Matzia?
Ja, Maria?
Was glotzt du eigentlich gerade Gutes?
Du weißt ganz genau, was ich gucke.
Real Housewives of New Jersey.
Und Salt Lake City und Potomac.
Oh mein Gott.
Girl. Also ja. Vor allem Salt Lake City.
Ja. Ja.
Wirklich, ich bin locked in mit meiner Schwester zusammen.
Mhm.
Und was brauchen wir dabei?
Snacks.
Snacks.
Und das Beste gibt's bei Koro.
Yay, unser neuer Partner.
Eine ganz smoothe Überleitung. Ey, wir waren so stolz, als Koro auf uns zugekommen ist, nachdem wir so lange versucht haben, sie als Partner zu gewinnen.
Und jetzt ist es soweit.
Geil.
Und durften uns richtig geiles Zeug bestellen. Nicht, dass wir die Produkte nicht eh schon kennen.
Ja.
Mangostreifen, darüber redest du schon seit jeher.
Proteinriegel.
Mhm. Ich liebe alles, was mit Schokolade überzogen ist.
Mhm.
Give me Chocolate.
Und wir durften natürlich einigen geilen Kram bestellen. Die veganen Schoko-Brownie-Proteinriegel von Teddy X Koro. Mangostreifen, ich habe die größte Verpackung genommen.
Mhm.
Gefriergetrocknete Himbeeren, Reisgebäck, Wasabi und Reiscracker Fried Chili.
Dir ist schon klar, dass du mir von allem die Hälfte geben musst, ne?
Ja. Mhm.
Genauso wie du von meinen Sachen die Hälfte bekommst. Ich habe gefriergetrocknete Erdbeeren in Milchschokolade bestellt, natürlich. Schoko-Brezel-Snack, Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker, Erdnuss-Karamell-Cluster, Bio-Cookie mit 16% Pistazie und White Choc Macadamia.
Du hast dir wirklich das Perverseste rausgesucht, yep, so wie es sein soll.
Bei Koro gibt es qualitativ hochwertige vegetarische und vegane Produkte.
Yes.
Viele davon in Bioqualität und Großpackung für den extra großen Hunger. Oder eigentlich sollte es länger halten, aber gut, sagen wir mal ehrlich. Aber mit denen spart man auf jeden Fall Verpackungsmüll.
Ja, genau. Und auf koro.com könnt ihr euch austoben und mit unserem Code CHAO, C-I-A-O, dauerhaft 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment sparen. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ja, Leute, tobt euch aus.
Denkt an den Code.
Mhm.
Ciao.
Mhm.
Und schreibt uns, was ihr so bestellt habt.
Oh ja.
Guten Appetit.
Guten. Nachdem sich das gesamte Internet im August 2024 gegen Blake Lively stellte, erschütterte die Schauspielerin Ende 2024 das Internet, als sie ihre Klage gegen Justin Baldoni publik machte. Sexuelle Belästigung, die vorsätzliche Zufügung emotionalen Leids, arbeitsrechtliche Verstöße und Vergeltungsmaßnahmen wirft sie ihm in ihrer Anklageschrift vor. In einer Gegenklage wirft ihr Baldoni Verleumdung, Erpressung und geschäftsschädigende Falschdarstellung vor. Damit ist online erneut ein Kampf um die vermeintliche Wahrheit und Meinungshoheit ausgebrochen. Doch was ist passiert? Wir versuchen zu rekonstruieren, was am Set von It Ends With Us geschah, welche Vergeltungsmaßnahmen Lively und Baldoni trafen und was wir daraus lernen können.
Willkommen zurück zum OK Ciao Podcast. Endlich ist es soweit. Wir machen den lang ersehnten Deep Dive zu der ganzen Sache mit Justin Baldoni und Blake Lively. Und Leute, ich hätte niemals gedacht, dass wir zu diesem Entschluss kommen.
Ich habe ja nach Weihnachten ein paar wütende Stories gemacht auf Instagram. Und da war ich richtig so, Justin, blablabla. Und dann sind wir in die Anklageschriften gegangen und wir haben gemerkt, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Mhm.
Es ist sehr spannend.
Sehr spannend.
Ja.
Und wir werden jetzt in diesem Video nicht alle Punkte durchgehen, alle Beweise, die Justin angeführt hat, weil es auch nicht sinnvoll ist.
Es sind halt
ist.
Fast 300 Seiten Anklageschriften
genau
insgesamt
richtig.
Gewesen.
Genau richtig.
Ja.
Aber wir werden uns auf das Wichtigste konzentrieren und alles, also es wird ausreichend sein, um sich eine Meinung zu bilden.
Genau.
Wir haben jetzt nicht den New York Times, die Anklage von Justin Baldoni zur New York Times gemacht,
mhm.
weil es nicht so wichtig ist, aber wir werden es halt erwähnen.
Mhm.
Aber ja, es ist sehr krass. Aber erstmal folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OK Ciao Podcast. Da informieren wir euch über alles, was abgeht bei uns. Wir machen auch echt viel mehr Behind-the-Scenes-Content, vor allem für unsere YouTube-Mitglieder.
Mhm.
Die bekommen nämlich immer ein extra Snippet am Anfang unserer Donnerstagsfolge, wo wir so ein bisschen Tee spillen. Wir haben Tee gespillt. Und ihr bekommt auch Uncut-Versions dort.
Ja.
Ihr bekommt die Folge auch viel früher.
Mhm.
Die Donnerstagsfolge gibt es schon dienstags.
Mhm.
Und den Deep Dive gibt es statt sonntags auch schon freitags.
Yes.
Also, und auch alles Mögliche zwischendurch fällt mir ein. Okay, wir haben das extra Video gemacht. Ich poste es schon mal.
Ja.
Deswegen, und es kommt auch noch viel, viel mehr.
Genau das. Und dann habe ich einen persönlichen Aufruf. Und zwar, Black Ranger hat einen Podcast. Wer von euch, es gibt viele da draußen, die sich für Reality TV interessieren, Reality TV, die sollten den Podcast auf alle Fälle hören. Er hat ihn jetzt gelauncht. Er hat jetzt ein Dschungelcamp-Special, das noch läuft, bis natürlich das Dschungelcamp vorbei ist. Und dann gibt es ein ESC-Special.
Ja.
Deswegen hört rein. Es ist wunderbar. Liebe Grüße an dich.
Ja, er ist unser Trash-TV-Korrespondent. Wir wollen auf jeden Fall mal was zusammen machen. Das dauert noch ein bisschen, aber deswegen werdet ihr noch viel mehr von ihm sehen.
Und dann noch der kurze Aufruf. Diese Episode ist von HelloFresh gesponsert. Mit dem Code HelloOKCHAO120 kriegt ihr ein bisschen Rabatt. Dazu kommt aber später dann der Werbespot. Und dann wollte ich sagen, eine wichtige Sache noch. Bleibt respektvoll in den Kommentaren.
Ja.
Bitte.
Ja.
Das wird ein langes Deep Dive. Buckle up, holt euch was zu essen und zu trinken. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, was soll am Set von den Ends with Us eigentlich passiert sein? So, was bisher geschah? Also, 2019 sicherte sich ja Baldoni und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios die Rechte an It Ends With Us. Und im Januar 2022 wurde ja die Produktion des Filmes offiziell verkündet. Im Januar 2023 wurde dann Blake Lively für die Hauptrolle der Lily Bloom gecastet und erwarb dann im Zuge dessen die Rolle als Executive Producerin, wobei sie bei IMDb als Produzentin aufgelistet
ist. Genau, richtig. Deswegen ist es ein bisschen verschwommen, weil die auch unterschiedliche Aufgaben auch haben. Während ein Executive Producer hat viel mehr so ein bisschen strategisch zu tun, also so Gelder einzuholen, damit der Film finanziert wird, während ein Producer explizit kreative Einschreitungen machen darf.
Das heißt, wenn sie jetzt offiziell als Executive Producerin eingestellt wird, sollte sie eigentlich keinen kreativen Einfluss auf das Projekt haben. Das ist jetzt nun die Frage, wer hat Recht mit den Behauptungen?
Genau, aber auch, sie hat den Titel ja auch viel später erst bekommen, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Das ist es. Die ersten Behind-the-Scenes-Aufnahmen sorgten im Netz ja für Aufruhr und Empörung, haben wir damals auch im Podcast drüber geredet. Und schnell kam ja der Produktionsstopp wegen des Streiks. Um den 20. August 2024 tauchen dann die ersten Schlagzeilen auf über mögliche Schwierigkeiten am Set. Und ab hier, also ab dem Sommer letzten Jahres, geht es dann Schlag auf Schlag. Fans bemerkten, dass Baldoni sich während der Pressetour von der restlichen Besetzung distanzierte, separate Eingänge bei der Premiere nutzte und viele seiner Co-Stars ihm nicht mehr auf Social Media folgten. Später hieß es, dass die Spannungen unter anderem durch angebliches Fettshaming, unangemessene Kommentare und eine problematische Arbeitsatmosphäre entstanden sein könnten. Das wird alles spekuliert, bevor diese Anklage kommt.
Genau, und deswegen ja auch unsere eindeutige Meinung, weil als wir das ausgelesen haben, dachten wir so, wow.
Ja. Einige Quellen behaupteten, dass Baldoni während der Dreharbeiten eine Szene länger gespielt habe als nötig, was zu Unbehagen führte. Zudem wurde spekuliert, dass Livelys Ehemann Ryan Reynolds sich zu stark in die Produktion eingemischt habe, was zu weiteren Konflikten geführt haben könnte. Dann hieß es, dass es zwei Schnitte gab. Eine von Lively und eine von Baldoni. Und Lively Schnitt schaffte es dann aber in die Kinos, was ja auch für ganz viel Verwirrung gesorgt hat.
Genau, weil es ist ja Baldonis Film.
Darüber hinaus warf man ihr dann vor, seinen Namen auch aus den Filmplakaten entfernt zu haben. Als ob das alles nicht genug sei, begannen dann die Leute, die Marketingkampagne und Interviews von Lively zu beschießen und ihr vorzuwerfen, dass sie unsensibel mit dem Thema des Filmes umgehen würde und diesen als romantische Komödie bewirbt. Das ging dann sogar so weit, dass alte Clips von ihr kursierten, die die These untermauerten, dass Lively ein Mean Girl sei, das alles daran gesetzt habe, Baldoni aus dem Rampenlicht zu drängen. Am 21. Dezember wurde dann verkündet, dass Blake Lively Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung anklagen wird. Und noch bevor die Klage am 31. Dezember eingereicht wurde, veröffentlichte dann die New York Times einen Artikel, der es in sich hat. Und zwar, "We can bury anyone inside a Hollywood smear machine." Und zeigt, welche Maßnahmen Baldoni getroffen hat, um Lively zu vernichten.
Mhm. Also die Anklage von Lively ist nicht nur wegen sexueller Belästigung, sondern auch wegen einer Smear-Campaign, also einer Hasskampagne.
Das hat sie nämlich auch vorgeworfen. So, jetzt spulen wir einmal kurz wieder zurück.
Oh.
So, Am 31.12. reichte ja Blake Lively eine Anklage gegen Wayfarer Studios, Justin Baldoni, Jamie Heath, Steve Zerowitz, It Ends With Us Movie, Melissa Nathan, The Agency Group PR und Jennifer Abel ein. Das sind unsere Protagonisten jetzt.
Genau, richtig. So. Jamie Heath war ja zusammen mit Justin Baldoni für den Film It Ends With Us zuständig. Das. Der Rest sind die PR-Leute.
Genau das. Steven Zerowitz ist jemand, ein Geldgeber und auch jemand, der mit Wayfarer Studios, also der ist dann finanziell und auch involviert. So, am 4. Januar 2024, vor der Wiederaufnahme der Dreharbeiten, das erfahren wir jetzt in dieser Anklageschrift, die gehen wir jetzt einmal durch, und nach wiederholten Beschwerden durch Lively und weiteren Crew- und Cast-Mitgliedern, die von der Produktionsfirma Wayfarer zurückgewiesen wurden, wurde ein All-Hands-Treffen einberufen. Das heißt, irgendwas passiert da und da gibt es jetzt dieses Treffen, genau, wo Dinge besprochen werden.
Mhm.
In diesem offiziellen und protokollierten Treffen wurde das feindselige Arbeitsumfeld diskutiert, das durch Baldoni und Heath kreiert wurde und die Produktion des Filmes beinahe zum Scheitern gebracht habe. Das Ziel lautete, Lösungen finden, damit alle safe sind. Die TeilnehmerInnen dieses Meetings waren Baldoni, Jamie Heath, Ange Gianetti, Alex Sachs und Todd Black. Blake Lively nahm ihren Ehemann als Repräsentanten mit. Gegenstand des Treffens war, und das ist jetzt das Spannende, wiederholte sexuelle Belästigung und beunruhigendes Verhalten von Herrn Baldoni und Herrn Heath, welche bereits Monate vor Beginn der Dreharbeiten begannen und sich gegen mehrere Cast- und Crew-Mitglieder richtete. Es gibt wohl auch mindestens 3 formelle Beschwerden, die bei der HR-Abteilung gegen Baldoni eingingen, die aber von Wayfarer Studios nicht ordnungsgemäß untersucht wurden.
Sein sollen.
Ja.
Wir wissen es ja nicht. Wir haben jetzt auch diese Beschwerden ja auch nicht gefunden.
Wir können uns sicher sein, dass es diese Beschwerden gibt. Weil, genau, wir können uns schon sicher sein, dass es die gibt.
Genau.
Weil,
aber wir wissen halt nicht, was sie beinhalten.
Genau, wir wissen nicht, was sie beinhalten, aber da ist was passiert. Das können wir nicht bestreiten.
Okay, okay.
Wichtig, die in diesem Gespräch geäußerten Vorwürfe wurden nicht nur dokumentiert, sondern halt auch von Baldoni und Heath abgesegnet. Eine Sache, die unsere Freundschaft hier verbindet, ist vor der Glotze zu essen. Es gibt nichts, was uns so sehr dabei hilft, runterzukommen, klarzukommen. Und wie geil ist es, dass, wenn wir gleich fertig aufgenommen haben, da ein Paket von HelloFresh auf uns wartet, wir uns was richtig Geiles vorbereiten und zwar die Glotze setzen und essen. Und da wir das jetzt echt lange machen, also HelloFresh ist unser Bot.
For life. Hoffentlich.
Dachte ich, können wir kurz Revue passieren lassen, was unsere Favoriten waren. Das heißt, ich bin in unsere Archive gegangen und wirklich ein Gericht, das ich nicht mehr aus meinem Kopf bekomme, aber leider nicht mehr essen werde, weil ich jetzt versuche, mehr auf Fleisch zu verzichten, war Bulgogi-Rindersteakstreifen und Knusper-Pak Choi auf Aprikosenreis mit süß-sauren Zwiebeln und Chili-Mayo.
Oh, ich mochte Schaffer Sriracha Blumenkohl mit Dalsoße, dazu Kokosmandelreis.
Das war pervers.
Hätte ich nie gedacht, das war so lecker.
Gibt es aber die Aktion, wer natürlich mehr darauf achten möchte, was er sie isst. 20 Fit- und Vital-Rezepte für den perfekten Fresh-Start ins neue Jahr. Es gibt Gerichte, die sind High-Protein, wenig Kalorien, Low-Carb. Gerichte mit Biofleisch oder mit viel Gemüse. Zum Beispiel gibt es noch bis zum 21. Februar das Rezept Zitronenfischfilet auf Spinat und Süßkartoffel-Gnocchi-Bowl.
Du bekommst auch nur das, was du verbrauchst. Keine Verschwendung, keine Supermarkt-Verpackung. Durch kürzere Lieferketten gibt es 22% weniger Emissionen. Nach der Registrierung Ernährungsvorlieben auswählen, Anzahl der Gerichte, wie viele Menschen in eurem Haushalt essen und wann die Boxen geliefert werden sollen. Wählt dann anschließend eure Gerichte aus und alle Angaben sind natürlich flexibel anpassbar.
Über HelloFresh müsst ihr wissen, das ist der größte Anbieter von Kochboxen. Ihr Ziel lautet, das Kochen zu vereinfachen, jeden Haushalt mit leckeren Mahlzeiten zu versorgen. Jede Box enthält frische, vorportionierte Zutaten, daher auch die Sache mit dem Müll. Das Ganze wird euch nach Hause geliefert. Jede Woche gibt es über 45 wechselnde Rezepte. Vegan, vegetarisch oder ihr seid einfach Picky Eater. Das Geile ist, ihr könnt kochen lernen, wenn ihr es nicht könnt. Oder wenn ihr kleine ExpertInnen seid, könnt ihr einfach mehr lernen. Spare mit unserem Code HelloOKCHAO120. Ja, das ist lang, für deine nächsten 8 Boxen und erhalte ein gratis Dessert für ein Jahr zu jeder Bestellung dazu. Wir hatten Cheesecake, Lava Cake und Creme Brûlée hatten wir
ja
auch.
Ja, mein Favorit ist aber immer noch Cheesecake, das hole ich das nächste Mal.
Den Link findet ihr in der Beschreibung und in den Kommentaren.
Guten Appetit!
Guten. Wir fangen jetzt an.
Genau, wir haben jetzt alles aufgelistet und gegenübergestellt. Was sagt Blake Lively in ihrer Anklageschrift? Mhm. Was sagt Justin Baldoni in seiner Anklageschrift?
Der erste große Punkt ist ja die sexuelle Belästigung. Und da liefert Lively Beispiele, die dann Baldoni konterkariert.
Okay. Genau.
Baldoni und Heath hätten nackt Fotos und Videos von Frauen inklusive Baldonis Ehefrau gezeigt.
Baldoni sagt, im kreativen Austausch darüber, ob Blake Lively während der Geburtsszene nackt oder angezogen sein soll, hat Heath wohl nur ein Standbild des Videos seiner Frau gezeigt mit dem Einverständnis seiner Frau. Mhm. Das heißt, es gab diese Geburtsszene. Blake fand sich selber zu nackt. Also sie soll angeblich nur Stofffetzen getragen haben. Und ursprünglich sollte sie aber sogar nackt sein. Und dann gab es so ein kleines Gespräch zwischen ihr und Heath. Er meinte dann, ja, aber meine Frau war nackt bei der Geburt und wollte ihr scheinbar das Video zeigen, wo sie das Kind zur Welt bekommt von Heath und von ihr.
Ja.
Und das fand Blake total übergriffig, aber laut Baldoni oder Baldonis Anklageschrift wurde nur so ein Standbild gezeigt, wo man nur Heath, seine Frau und das Baby im Arm sieht, keine Körperteile und kein Video. Wo sie dann halt quasi selber entschieden hat, okay, ich möchte es mir nicht angucken oder später angucken, hat dann wohl gesagt, ja, okay, ich will es mir doch nicht mehr angucken.
Genau.
Genau, richtig.
Und hat dann auch ihre Vision der Geburtsszene durchgesetzt.
Genau, richtig.
Baldoni und Heath hätten immer wieder über ihre vergangene Pornosucht gesprochen und öffentlich über den nicht vorhandenen Pornokonsum von Lively diskutiert. Also Justin hat einfach über seine Pornosucht geredet und dann hat Lively gesagt, ich weiß nicht so recht, ich gucke mir keine Pornos an. Und dann bei irgendeinem Gespräch mit mehreren Menschen hat dann Baldoni das kommentiert und sich so drüber lustig gemacht, dass sie keine Pornos guckt. So schildert das Lively.
Okay, also laut Baldoni soll es so gewesen sein, dass die Sexszenen zwischen den Charakter Lily und Charakter Ryle besprochen haben, wo es Lively wichtig war, dass es nicht nach einem Porno aussieht.
Mhm.
Daraufhin hat Justin über seine Pornosucht gesprochen.
Mhm.
Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe halt nie Pornos geschaut. Und das war halt so ein bisschen weird für sie, die Situation. Sie hat sich ausgelacht gefühlt oder halt einfach, sie wollte auch gar nichts von dieser Sucht hören. Justin meinte so, ja, aber der ist sowieso jemand, der klärt auch über Pornosucht auf. Mhm. Er hat da ganz neutral darüber gesprochen wollen.
So, sie sprachen also Heath und Baldoni ständig mit Lively und anderen Mitarbeitenden über ihre Sexskapaden und beschrieben auch ihre Genitalien.
Okay, Baldoni sagt ja, also er sagt zwar jetzt nicht direkt, dass er das nicht getan hat, er erklärt nur, dass die Freundschaft zwischen den beiden ja sehr eng gewesen war, also sehr, sehr, ja doch, nicht eng, aber die haben sich gut verstanden, die haben zusammen gelacht. Es soll Bilder geben, die Baldoni gemacht hat von Blake, wo sie lacht und so ihr Neugeborenes im Arm hält oder er hat das ihr Neugeborenes im Arm. Also die haben wirklich gezeigt, dass sie eine Freundschaft hatten.
Genau, er hat das gezeigt, ja.
Genau, er hat das.
Heath und Baldoni umarmten und fassten ständig alle an. Und wenn man diesen Körperlichkeiten aus dem Weg ging, wurde man sozial bestraft durch komische Blicke, dass man dann plötzlich ignoriert wurde. Man hat, also kalte Schulter war so zum Beispiel eine Beschreibung. Ja.
Ja, Baldoni sagt, dass Lively nur dann angefasst wurde, wenn die Szene es verlangte.
Mhm.
Und Komplimente wurden auch nur in der Rolle als Ryle gemacht. Wir sehen ja auch später, dass er auch im Gespräch mit als Blake und Justin geredet haben, zwar auch Komplimente gemacht hat, aber er wollte dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlt.
Mhm.
Deswegen, ja, Interpretationssache wieder.
Dann gibt es eine Tanzszene. Und die wird...
Achso, noch eine Sache.
Ja.
Dann gab es noch eine Szene, darüber reden auch oft Leute, wo Baldoni zu Blake gesagt habe, it will be hot. Also, es wird heiß sein. Denn scheinbar hat Blake ziemlich viele Klamotten angehabt.
Mhm.
Baldoni hat nur angemerkt, so, ja, ne, es wird halt heiß sein. Blake hat verstanden, dass sie heiß aussehen würde, wenn sie sich weniger anziehen würde. Und daraufhin ist total ein Missverständnis wohl entstanden, und was Justin einfach nicht so gemeint hat.
Dann gibt es diese Tanzszene. Und da hat ja Justin Baldoni auch einen Clip geleakt. Wir gehen aber mal ganz kurz durch. Also das wollten wir vor allem richtig präzise einmal beschreiben, weil wir hier wirklich, naja, so eine Art Beweis haben.
Genau.
Um zu gucken, okay, wie ist das alles jetzt einzuschätzen?
Und wie interagieren die beiden eigentlich miteinander? Das
finde
ich echt gut dafür.
In dieser Tanzszene behauptet Lively in ihrer Anklageschrift, dass Baldoni, als er selbst mit ihr gesprochen habe, und diese Szene als er selbst und nicht als Ryle gespielt habe. Dann habe er seine Lippen von ihrem Ohr runter zu ihrem Nacken bewegt und gesagt, dass es gut riecht. All das sei aber nicht Teil des Skripts gewesen. Das hätte er als Baldoni und nicht als Ryle gemacht. Als sie später Einwände erhob, antwortete er, ich bin nicht einmal von dir angezogen. Diese Szene, so heißt es in der Anklageschrift, sei ohne Sound aufgenommen worden.
Genau, und daraufhin hat ja dann vor kurzem Justin Baldoni diese Szene veröffentlicht. Und zwar einfach, er hat wirklich nur diese drei Takes gezeigt, die aufgenommen haben, ohne Cuts, wo man komplett die Tanzszene sehen kann. Man sieht, dass die beiden sich unterhalten, Musik läuft am Anfang und man merkt, irgendwas stimmt auf einmal nicht mehr. Laut Baldoni sieht man in dieser Tanzszene, dass Blake die Anweisung von ihm nicht befolgen wollte und stattdessen nonstop redete, so wie sie es ja mit ihrem Ehemann tut. Also ihr werdet gleich hören, das macht gleich mehr Sinn. Baldoni und der Assistant Director überlegen sich, okay, wie kriegen die jetzt diese Szene trotzdem hin? Und daraufhin erzählt Baldoni ihr so, ja, aber meine Frau und ich schauen uns halt nur in die Augen dabei. Dann sagt Blake, ja, wie Soziopathen. Lively spricht dann weiter von Ryan und ihr, wie sie auch die ganze Zeit reden. Und Baldoni betont dann, wie süß das sei. Woraufhin Lively antwortet, das ist ja mehr als süß. Lively diskutiert weiter und versucht, ihn anzuweisen. Also spielt quasi den Regisseur in dem Zeitpunkt. Genau. Heath und ein anderer Produzent nehmen Baldoni beiseite und erklären, dass sie ihre Szene nicht aufnehmen können, weil Lively ununterbrochen redet. Genau, dann baten sie ihn dazu, sie zum Schweigen zu bringen. Blake setzt aber die Unterhaltung fort. Baldoni versucht, beide währenddessen die Charaktere zurückzubringen. Dies scheiterte und Lively redet weiter als sie selbst. Als Blake sich für den Geruch ihres Körper-Make-ups entschuldigt, sagt er, dass sie gut riecht. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass er Dinge sagt, damit sie sich scheinbar wohler fühlt. Aber das kommt bei Blake überhaupt nicht an. Er spielt weiter Ryle und fasst sie auch an, weil es die Rolle verlangt, das sagt er. Sie macht dann Witz über seine Nase, lacht, woraufhin er lacht und sie macht Scherze, dass er sich eine Nasen-OP unterziehen soll. Und diese Anklageschrift erklärt dann halt auch, dass diese Szene ohne Sound aufgenommen wurde.
Mit
Sound aufgenommen wurde, aber die soll ja dann ohne Sound ausgespielt werden.
Genau das.
Genau. So, jetzt können wir uns die Tanzszene mal angucken. Der erste Teil, der erste Take von dem Clip wird mit Musik aufgenommen, deswegen kann ich es jetzt leider nicht einblenden. Der erste Take zeigt eigentlich, dass die beiden miteinander tanzen. Blake hält auch erstmal die Klappe und die tanzen einfach und scheint ein süßer Moment zu sein. Wobei, wir wissen ja, wie sich Blake gefühlt hat, deswegen ist es nicht ganz so süß. Aber es ist erstmal so, wie sich Justin das vorstellt. So, und ab jetzt hört die Musik auf, das können wir jetzt einblenden und dann können wir ja darauf reagieren. Und es geht auch schon los mit wie Justin Baldoni sagt, I know you and Ryan talk all the time. Also ich weiß, du und Ryan, ihr redet ja die ganze Zeit. Und dann geht's halt los.
And Emily and I have like
staring.
You just stare. Literally, we've done it for like 5 minutes. It's like, I think you would find it terrifying.
Time
stops. Yeah. But like, that's just how it's been for us from the beginning.
No, we're like, oh my god, there's going to be
And they score again.
Oh my god, I forgot to tell you something else.
I think that's cute. You guys are really cute.
I think it's more than cute.
I think it's amazing.
Yeah.
And then let's just do one almost like super close. Can you guys frame up on the Sebastian on you?
Yep.
Just we'll just do like our lips are right next to each other.
Yeah,
but I think you should start talking.
Okay.
Do you know what I mean?
Yeah.
Okay, ready? Still rolling.
Don't give it to them. They want it. Don't give it to them.
They score.
Just keep restraint.
Yeah.
Four.
Just do a little bit of restraint.
Ryan, come on back. And the couple by the bar walk towards us, cross. Who is that? No, your name, sorry. Ponytail lady.
And then.
Cross this way. Cross this way. Take your date and cross this way.
My
nose is so big.
Yes. I was hoping that we could address this. It's not too late. Just got to shut down. Got to call an insurance month and just deal with that.
Yeah.
And then,
cut.
Just kidding.
No, it's true. That's why we hired Jenny's late, too. Our nose is big.
Okay, stopp.
Mhm. Okay, also, was wir sehen ist, ja, sie hört nicht auf zu reden und beide wirken nicht so richtig in ihrer Rolle drin.
Ja, aber was man auch sagen muss, Teil, also Nummer eins, sie sagt ja, like sociopath. Ne? Ich habe ja vorgelesen, dass Justin ja gesagt hat, so dass ihr Kommentar dazu, dass Justin seine Frau sich in die Augen nur dabei schauen, ihre Antwort war ja, wie Soziopathen. Aber er sagt ja, Blake, du würdest das beängstigend fühlen. Ja. Mhm. Und daraufhin hat sie reagiert.
Ja.
Deswegen, da haben wir schon einen eindeutigen Beweis dafür, dass die beiden sich wirklich nicht verstehen und aneinander vorbeireden. Mhm. Dann haben wir diese Situation ja mit den Nasen. Mhm. Sie lacht dann einfach, weil sie ist, ihr ist es, glaube ich, man, also ich finde, wenn man alles weiß, was in der Anklageschrift bei Blake steht, sie fühlt sich unwohl und versucht immer wieder eine Möglichkeit zu finden, von ihm wegzukommen und sagt, oh ja, unsere Nasen fassen sich die ganze Zeit an. Daraufhin sagt er ja selber, dass seine Nase so groß sei und sie reagiert wieder mit einem Witz. Das ist so ihre Art und Weise, damit umzugehen.
Aber vor allem sagt sie nicht, dass er sich operieren lassen soll. Das hat er jetzt dazu gedichtet.
Und was sagt er dann? Genau, also lacht dann auch und sagt, ja, dafür haben wir Jenny Slate ja auch eingestellt. Sie hat ja auch eine große Nase, damit er nicht quasi als einziger darstellt.
Und dazu gibt es später noch einen Anklagepunkt.
Richtig. Und da sieht man auch wieder, okay, und Blakes Gesicht verändert sich ein Ticken. Justin sagt manchmal Sachen, die meint er vielleicht nicht so böse, aber am Ende des Tages ist er der Regisseur, der über eine Frau schlecht gesprochen hat, die nicht anwesend war, die nicht in diesem Banter dabei ist und hat ihre Nase halt beleidigt.
Vor allem ist er der Regisseur und hat keine Kontrolle über die Situation.
Nein!
Weil Lively ununterbrochen redet. Das könnte man ihr jetzt auch auf eine gewisse Art und Weise auslegen. Und dahingehend hat er auch recht. Sie hört nicht auf zu reden.
Das stimmt.
Sie kann den Anweisungen nicht folgen. Aber man merkt, dass er sich Dinge dazu dichtet.
Genau,
in der
richtig.
Spezifischen Szene jetzt.
Genau, aber sie auch Dinge falsch auffasst, die er sagt und tut. Das merkt man auch. Und
vor allem kann sie nicht reflektieren, dass sie ja auch nicht in ihrer Rolle war.
Genau.
Sie sagt nur, er ist nicht in dieser Rolle, aber Girl, du bist es auch nicht.
Nein, gar nicht. Die reden beide als Blake und Justin.
Ja.
Ich sag mal Blake. Blake und Justin.
Genau.
Und vor allem habe ich richtig gemerkt, dass diese Idee, dass Schauspieler, Regisseure und Hauptdarsteller zugleich sind, vor allem in Liebesszenen, ohne dass noch eine Person dabei ist, die dann auch noch zusätzlich unterstützt, wie ein Intimacy Coordinator. Das ist ja jemand, der wirklich schaut, okay, wurden Grenzen überschritten? Geht's der Schauspielerin gut und dem Schauspieler gut? Mhm. Weil in dem Sinne wurden Sachen gesagt, die er machen wollte in dem Moment. Aber man merkt so, okay, hat das jemand mit Blake abgesprochen? Mhm. So irgendwie, das funktioniert gar nicht. Und vor allem, er merkt, dass es ihr nicht gut, dass sie sich unwohl fühlt.
Findest du, dass er das merkt?
Wir merken das daran, dass er sagt, also Blake sagt ja, dass Ryan und sie ja die ganze Zeit reden würden, ne? Und dann sagt er, dass das süß ist. Daraufhin sagt sie, ja, das ist super süß.
Das ist mehr als süß.
Und dann sagt der so, ja, habe ich doch gesagt. Also nach dem Motto, es ist amazing. Das heißt, er merkt, egal was er sagt, so irgendwie, sie nimmt es falsch auf. Aber dadurch, dass sie lächeln, dadurch, dass diese Szene ja auch romantisch bleiben muss, versteht man gar nicht, was abgeht.
Ja.
Ich habe das Gefühl, beide verstehen nicht, was der jeweils andere denkt.
Ja.
Justin versucht, die Szene durchzusetzen. Er merkt aber nicht, dass sich Blake unwohl fühlt. Blake versteht alles falsch, was Baldoni sagt, versteht nicht, dass er die Szene nur durchführen will. Mhm. Sie kann aber ihre Bedürfnisse in dem Moment nicht äußern oder fühlt sich nicht wohl genug, was ich wiederum auch verstehen kann. Und deswegen sind externe Leute auch wichtig, die das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive beobachten.
Ja.
Und das Perfide daran ist, Justin hat diese Szene veröffentlicht in der Hoffnung, dass das der eindeutige Beweis dafür ist, wie sich Blake daneben verhält. Aber man sieht, dass da funktioniert alles nicht.
Klar, die öffentliche Meinung sagt, ja, man sieht, Blake verhält sich kacke, aber wenn man sich anguckt, was beide schildern und was dann passiert und vor allem mit Blick auf die gesamte Anklage so,
Weird.
So, und dann gibt's die nächste Szene. Gucken wir uns die auch an?
Genau, gehen wir auf Minute 603.
So we're like, oh, we missed some stuff.
Yeah.
They know each other better than that. She's not marrying someone she doesn't know with lots of red flags. Do you know what I mean? You're like, oh, okay, there's stuff that we don't know.
Was ich indirekt über Justin?
It feels...
Red flags.
Take one step further, Catherine, please.
Great, thank you.
Let's start on action. Let's just do everyone celebrated. There's a game going on action. Okay. Yeah. Okay. People passing.
Okay, so on action. It'll just be celebration. They just scored. Ready and well,
I'm
lay back.
I'm gonna get your hat in there. Second, and then I'll take it off. Like I'll try to kiss you. And then I'll take it off.
Okay. I know you want it. Okay. Das Ding ist aber, wir dürfen nicht vergessen, die beiden reden als Blake und Justin.
Das ist es, die ganze Zeit.
Dann sind die so nah. Justin, also, er ist ja auch super charmant, ne? Wirklich, der hat's drauf und Blake muss da mitmachen
und sie kann das aber auch, sie ist auch sehr charmant.
Ist sie auch? Nur, ich verstehe, dass sie sich aber ein bisschen unwohl fühlt, weil sie denkt sich, okay, es fühlt sich komisch an. So, du redest mit mir als Justin und wir spielen aber gerade diese beiden Charaktere, die dieser häuslichen Gewaltsituation sind. Und dann sagst du mir, dass ich gut rieche und das ist so weird, aber eigentlich hat Justin ja nicht gesagt, dass sie, also hat ihr kein Kompliment einfach so gemacht, sondern sie meinte auch, also er meinte so, I get beard on you, ne? Also ich streife dich mit meinem Bart wahrscheinlich die ganze Zeit und sagt sie, ja und ich dich mit meinem Spray-Tan.
Ja.
Und darauf hat er gesagt, das riecht gut.
Ja.
Und ich habe das so interpretiert, okay, er will nur, dass sie sich wohlfühlt, dass sie nicht denkt, irgendwie sie riecht nicht gut oder
ja,
so.
Ja, ich habe das Gefühl, er führt halt weiter seine Unterhaltung als Baldoni, der dann sagt, ja, es riecht gut.
Genau.
Aber sie denkt sich, okay, er riecht jetzt gerade an meinem Nacken, ohne dass es anscheinend eine Anweisung gibt. Und dann hört sie nur raus, it smells good.
Genau. Aber ich verstehe, warum sie sich so fühlt.
Verstehe ich aber auch,
weil es halt so diese Situation ist. Deswegen, ihr dürft nie vergessen, ja, das sind Schauspieler und Profis, aber wir haben halt einmal diese Doppeltrolle, ihn als Regisseur und als Hauptdarsteller. Und wenn wir dann auch noch vorlesen, was sie noch alles falsch verstanden hat und von ihm mitbekommen hat, dann machen diese ganzen Unsicherheiten bei ihr auch noch mehr Sinn. Aber trotzdem merkt man, okay, sie versteht Dinge irgendwie anders.
Ja.
Aber er ja dann auch.
Ja. Ja, ganz, ganz komisch, die ganze Situation. Es gibt ja dann auch eine Intimitätskoordinatorin, die ja auch darauf reagiert in einem Inside Edition Beitrag und erklärt, dass das offensichtlich Szenen sind, die improvisiert sind und dass es nicht okay ist.
Genau. Wobei, es ist ein ganz komischer Beitrag und es ist auch nicht deren Intimacy-Coordinator.
Genau, es ist irgendjemand.
Genau, aber trotzdem, man merkt das einfach. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja. Ein weiterer Vorwurf, den sie macht, ist, dass er Küsse improvisiert hat, die nicht im Skript standen. Teilweise sei er da auch nicht in seiner Rolle gewesen. Darüber hinaus habe er auch ohne Einverständnis und ohne konkrete Anweisung durch das Skript in Lively's Lippen gebissen und an ihren Lippen gesaugt. Als sie ihn darauf ansprach, betonte er halt, dass er sie nicht attraktiv findet.
Genau, er sagt, dass diese Kussszenen genauso von ihr auch improvisiert wurden. Und durchgeführt wurden, ohne sein Einverständnis einzuholen. Ja, er sagt aber nicht direkt
was zu diesem Beißen und
genau,
Saugen, ne?
Ja, und halt, dass er sie sowieso nicht attraktiv
genau.
findet. Ich schätze mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, wie die Unterhaltung zwischen den beiden ist, dass er das eher so meinte, mach dir keine Sorgen, so ich hab dich nicht geküsst, weil ich auf dich stehe, sondern weil die Rolle es verlangt hat. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er das auch nicht sehr geil gesagt hat. Ne?
Ja. Und vor allem ist es krass, jemanden ohne Einverständnis und ohne Anweisung in die Lippen zu beißen und daran zu saugen. Also,
Also.
Ihr Vorwurf ist, Wayfarer ignorierte etablierte Branchenstandards beim Film von intimen Szenen und nutzte die fehlenden Kontrollen am Set aus, um sich unangemessen zu verhalten. In der Anklage steht nicht, dass es keinen Intimacy Coordinator gab, sondern dass Szenen nicht choreografiert wurden und dass ein Intimacy Coordinator nicht anwesend war.
Genau. Und er wiederum sagt, eine Intimitätskoordinatorin war sehr wohl anwesend. Lively habe sich aber geweigert, das ist ein wichtiges Wort, geweigert, die Koordinatorin kennenzulernen. Man sieht aber in den Screenshots, die er beifügt, dass das nicht stimmt. Sie sagt einfach, yo, ich vertraue dir.
Genau.
Weil er wollte sich vor den Dreharbeiten mit dieser Koordinatorin treffen und Dinge absprechen. Und Baldoni führte dann Einzelgespräche, die er dann Lively später wiedergeben musste.
Genau.
Dann später hat er auch gesagt, in Anwesenheit von Ryan, also das war wohl auch, gab dann so ein Gespräch bei Lively in ihrem New Yorker Apartment zu Hause, wo Ryan auch anwesend war, wo er diese Szene mit ihr halt durchsprechen musste. Also es wirkt auf jeden Fall sehr komisch. Also ich glaube, Lively hat auf der einen Seite nicht verstanden, warum man sich so früh treffen muss mit der Koordinatorin. Justin hat die Aufgabe als Regisseur aber, ihr klarzumachen, wie wichtig dieses Treffen ist. Man sieht in den Screenshots, er versucht es nicht wirklich. Geht dann wie lieber hinten rum zu seinem Producer und sagt, ja, sie will sich halt nicht mit der treffen, dann mach es halt selber. Aber er muss sagen, Blake, ich weiß, du hast keinen Bock, aber mir wäre das super wichtig. Ja. Wir müssen das machen.
Ja.
Und er muss dann wirklich als Kapitän, also seine, also eine Anweisung auch geben.
Das ist etwas, was man generell merkt, wenn man sich die Screenshots von ihm durchliest. Er ist sehr lasch.
Zu lasch.
Sehr nachsichtig und sehr laissez-faire. Mhm. Und dadurch, glaube ich, ist so ein Machtvakuum entstanden und so eine große Unsicherheit, die dann halt gefüllt wurde.
Genau, was man aber dazu sagen muss, ich glaube, Justin hat versucht, in seinem Kopf sehr sensibel mit der Situation umzugehen. Ja. Weil er als bekennender Feminist, muss man für sich selber irgendwie jetzt entscheiden, ob er ein Feminist ist oder nicht, schon sehr sensibel dafür ist und sich denkt, okay, das ist ein Film über häusliche Gewalt, ich bin ein männlicher Regisseur, ich muss jetzt gucken, dass sich mein weiblicher Cast so wohlfühlt wie nur möglich.
Ja.
In dieser Situation vergisst man aber, dass er immer noch der Regisseur ist und dass man als Chef einfach auch gucken muss, dass man mit Anweisungen dafür sorgt, dass sich alle wohlfühlen. Denn manchmal braucht man einfach Anweisungen. Und wenn sie dann keinen Bock hat, dem nachzugehen, muss man auch drüber reden, okay, ist sie die Richtige für die Rolle?
Und das werden wir dann merken bei dieser 6-Minuten-Memo, wo raushörst, dass er alles sagt, dass sie sich wohlfühlt.
Ja, aber als Chef kommt das halt nicht so gut rüber.
Es ist super unprofessionell.
Genau, du musst professionell sein.
Ja, ja.
Und dann braucht man nun mal mehrere Instanzen, die dabei helfen, mit dir zu kommunizieren.
Ja.
Das kannst du nicht alleine machen. Und er hat versucht, diese freundschaftliche Beziehung auszunutzen, um mit dir klarzukommen, aber das hat die komplett falsch verstanden.
Ja, voll. Baldoni habe laut Lively immer wieder versucht, sie dazu zu bekommen, nackt Sex- und Vergewaltigungsszenen zu drehen, die nicht im Skript standen.
So, dann haben wir das Problem, Baldoni hat sich alleine mit der Intimitätskoordinatorin getroffen, hat mit ihr Szenen geschrieben, die er dann ihr vorgetragen hat. Sie hat dann wohl alles verändert in diesem Skript und gab ihr Input oder mehr als ihr Input rein. Und hat aber auch so Dinge kommentiert, wie sie möchte die Sexszenen nicht machen, weil sie auch teilweise zu alt dafür sei. Das heißt, Justin hat eigentlich so seine Sachen vorbereitet, wo Blake ja hätte dabei sein können. Und sie hat alles blöd gefunden, hat alles umgeschrieben. Und deswegen war ihr das wahrscheinlich nicht bewusst, dass das also schon vorher abgesprochen war. Also deswegen, das ist halt so etwas, da hätte er sagen können, Blake, aber du warst halt nicht dabei bei den Szenen. Mhm. So, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ne? Und jetzt schreibst du alles um, aber ich habe das doch schon gemacht. So, der hätte vorher dabei sein müssen. Natürlich kann er sie nicht dazu zwingen, diese Szenen durchzuführen. Aber man merkt, okay, wieder hat er es nicht geschafft, seine Position gerecht zu werden.
Genau, ja. Baldoni und Heath hätten immer wieder anzügliche Kommentare gemacht und die Frauen am Set unangebracht angeglotzt und angeflirtet. Als Lively sich vor versammelter Mannschaft wehrte, machte er sich lustig darüber.
So, was Heath genau also zu dieser Sache sagt, das wissen wir nicht, weil es geht in dieser Anklageschrift darum, was Baldoni dazu sagt. Ich muss aber sagen, Heath wirkt sehr sus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er derjenige ist, der sowieso für diese ganze Situation gesorgt hat, diese unangenehme Situation. Und Baldoni das jetzt so ein bisschen ausbaden muss. Aber okay, Baldoni sagt, Lively hätte so ein richtiges Hack-Mack um ihr Styling gemacht. Sie wollte sexy aussehen und sie beschrieb ihre eigenen Looks als sexy. Und daraufhin hat er ihr zugestimmt. Und damit wird impliziert, dass er sich wohl genug gefühlt hat, Ähnliches zu sagen. Also er hat ihr halt zugestimmt und gesagt, ja, das ist sexy. Und dann dachte ich, okay, du findest das jetzt sexy. Also so richtig weird. Also deswegen bin ich gespannt, ob Blake auch so ins Detail geht in diesen Situationen.
Das hoffe ich.
Genau, und wir auch vielleicht auch ein paar Szenen mehr sehen.
Genau, und vielleicht auch Dinge debunken kann, die er halt gerade debunkt.
Genau, richtig, weil momentan schafft er es sehr gut, vieles zu debunken.
Ja.
Wiederum aber auch nicht, also...
So, Heath und Baldoni platzten immer wieder in ihren Trailer, ohne dies vorher mit ihr abzusprechen, und erwischten sie oft nackt oder beim Stillen. Heath soll ebenfalls reingeplatzt sein, als, und ihr Hair- und Make-up-Team war auch Zeuge, als man ihr Body-Make-up entfernte. Sie bat ihn darum, sich umzudrehen, was er dann nicht tat, weil sie erwischte ihn dann, wie er sie angeglotzt hat. Und ja, als Konsequenz dann in diesem Meeting hieß es, bei allen intimen Szenen, die zwischen Lively und Baldoni gedreht werden, muss ein Repräsentant von Lively und ein Intimitätskoordinator dabei sein. Darüber hinaus müssen alle Nacktszenen von der Screen Actors Guild abgenommen werden.
Baldoni sagt, no, das ist nicht passiert. Mhm. Ich habe immer angeklopft, ich habe immer Bescheid gegeben. Dann sagt er auch so, ne, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis pflegten zueinander. Und es gibt auch eine Nachricht, die beweist, dass sie ihn zu sich in den Trailer eingeladen hat, obwohl sie noch stillte.
Er sagt ja auch, dass sie in Meetings vor ihm stillte.
Genau, richtig. Und Heath hat die Vorwürfe auch dementiert.
Er sagt halt, er hat weggeschaut.
Genau, das war's. Ich glaube
halt
ihm kein Wort, aber okay. Er hat gesagt, nein, habe ich nicht gemacht. Okay, was machen wir noch?
Okay, okay. So. Ja. Dann haben wir den großen Vorwurf feindseliges Arbeitsumfeld. Mhm. Baldoni habe ohne das Einverständnis von Lively mit ihrem Personal Trainer über ihr Gewicht gesprochen und ihr durch die Blume hinweg gesagt, dass sie zu dick sei und dringend abnehmen muss. Wohl angemerkt, dass sie vor 4 Monaten ein Kind bekommen hat. Und dass es nie diese Hebeszene gab, die er, also wofür er ja so beraten wurde, weil er ja so Rückenprobleme hat.
Baldoni sagt, hold up, wait a minute, wir hatten diese Szene im Skript geschrieben, beziehungsweise wir haben diese auch einstudiert zusammen, aber Ryan Reynolds, also ihr Ehemann und Lively haben beide die Streichung dieser Szene gefordert. Das heißt, die wurde tatsächlich nie gefilmt, mhm, aber das war etwas, was angeblich Baldoni schon vorher mit ihr einstudiert hatte. Und es gibt auch Screenshots, die zumindest seine Rückenprobleme bestätigen. Den Rest jetzt nicht.
Mhm.
Okay, das ist dann halt jetzt sein Wort gegen ihrs. Also.
Er macht auch unangebrachte Aussagen oder Kommentare über das Aussehen von Kolleginnen, wie mit der Jenny, so heißt sie, ne?
Jenny Slate, ja.
Das ging sogar so weit, dass eine Schauspielerin, das wird wahrscheinlich sie sein, mit ihm außerhalb der Szene nicht mehr sprechen wollte. Baldoni behauptete dann, dass Lively sich mit ihr gegen ihn verschworen habe.
Ja, das stimmt. Das könnte Jenny Slate sein.
Es gibt ja das Interview, wo sie gefragt wird, wie sie seine Arbeit findet und wo sie dem aus dem Weg geht.
Genau, darüber hatten wir in unserem Deep Dive schon drüber gesprochen. Ja. Verstehe, das macht Sinn, weil er hat sich ja, also das ist ja Fakt, er hat sich über ihre Nase lustig
gemacht.
Und das hätte nicht sein müssen.
Nee.
So, Baldoni sagt, diese unangebrachten Kommentare waren auf ihre schrägen Looks bezogen und darauf, also aufgrund dieses Shitstorms von Social Media, die sie bekommen haben. Denn es wurden ja Bilder vom Set ja schon frühzeitig veröffentlicht, ich glaube sogar im März letzten Jahres oder so.
Mhm.
Und die sah halt echt interessant aus.
Ja.
Und deswegen hat er dann reagiert und meinte so, könnten wir vielleicht deinen Looks ändern, weil wir haben ja viel Ärger bekommen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, und du hast darüber hinaus die abwertenden Kommentare über meine Nase gemacht. Okay, wir haben gesehen, hat sie nicht gemacht. Also zumindest nicht, wenn er diese Szene meinte. Ja. Sie hat nur reagiert.
Ja. Dann gibt es den Vorwurf, dass Baldoni immer wieder über seine Religion und Spiritualität gesprochen habe, behauptete, er habe übernatürliche Kräfte, mit denen er in der Lage sei, mit Toten zu sprechen, darunter Livelys Vater. Mehrere Crewmitglieder fanden seine Äußerungen manipulativ und unangebracht. Und er habe auch sein seltsames Verhalten mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten rechtfertigt.
Dazu gibt es halt keine Info in seiner Anklageschrift, weil ich mir vorstellen kann, dass selbst er nicht weiß, wie er das rechtfertigen soll.
Und jetzt wird's düster und ich glaube, dass da so der Dreh und ja, dass da so der Knoten ist, der entstanden ist. Das ist unsere Vermutung. Justin sprach wohl darüber, Frauen vergewaltigt zu haben und selbst vergewaltigt worden zu sein. Während einer Autofahrt mit Lively, bei der auch ihr Assistent und Fahrer anwesend waren, erzählte Baldoni, dass er von seiner Ex-Freundin sexuell missbraucht wurde und es selbst gemacht hat. Quote unquote, er hatte Sex mit Frauen ohne ihr Einverständnis. Per Definition ist es das, was ich jetzt zusammengefasst habe. Er erzählte die Geschichte aber so, dass er quasi daraus, ja, heilen konnte oder danach heilen konnte, daraus vieles gelernt hat. Die Situation endete dann so, dass Livelys Fahrer sie darum bat, bitte nie wieder mit ihm alleine in einem Raum zu sein.
Er sagt, falsche Anschuldigung, ist nie so passiert.
Mhm.
Er hat aber auch nicht weiter erklärt, was er meinte,
ja,
weil das hätte mich sehr interessiert, denn ich hätte vermutet, dass das so eine Situation ist, so dass er sich vielleicht gewünscht hätte, mehr das Einverständnis seiner Sexpartnerin einzuholen. Weil Männer das ja vielleicht generell nicht so tun. Also im Sinne von, er hätte sich gewünscht, mehr auf sie einzugehen. Das habe ich jetzt gedacht. Aber
das ist eine Interpretation, aber ich glaube nicht.
Das hätte er ja
nicht
sagen können in der Klageschrift. Das hätte der sagen können.
Hat er aber nicht. Er hat wohl offen auch darüber gesprochen, dass er missbraucht wurde. Mhm. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das stimmt.
Oh, dann sagte er, dass es für ihn, also diese Anschuldigung für ihn besonders verletzend sei, weil er ja ein leidenschaftlicher Verfechter der Gleichstellung der Geschlechter und einer gesunden Männlichkeit sei.
Das heißt, er hat dazu nichts gesagt. Ich glaube ihr.
Und das muss ich sagen.
Stellt euch vor, und ich glaube, da liegt das Problem. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht die Debatte darüber aufmachen und ihm ein Label in irgendeiner Form geben, weil, also...
Wir, die Person, um die es sich handelt, oder Personen, habe ich bis jetzt auch nicht gemeldet. Deswegen ja.
Und wer war, genau, okay. Auch wenn es jetzt viele von euch auch vom Kopf stößt, aber bleibt mal ganz kurz bei der Sache jetzt hier. Stell dir vor, du arbeitest mit jemandem eng zusammen. Das ist dein Chef. Du lädst ihn in dein Leben ein. Die sind ja eng befreundet, das sehen wir. Er ist da, wenn du auch stillst. Ihr dreht intime Szenen. Und du erfährst, dass er das gemacht hat. Ich glaube, dass da so die Angst eingepflanzt wurde. Mhm. Weil ich hätte danach auch Angst vor diesem Typen.
Ja.
Und würde wahrscheinlich auch würde alles doppelt und dreifach irgendwie durch den Kopf gehen lassen, was Richtig. Er sagt, was er tut, weil what the fuck, Alter?
Warum erzählst du das?
What the fuck?
Oder nicht nur, warum erzählst du es, sondern warum machst du sowas überhaupt?
Genau.
Wirklich, dir muss doch im Klaren sein, wie das rüberkommt. Und vor allem, jetzt versetze ich mich in die Lage von Blake nochmal. Sie ist eine sehr bekannte Schauspielerin. Sie hat die Rolle bestimmt angenommen, weil es ihr wichtig ist, über das Thema häusliche Gewalt zu sprechen, ne? So auch eine Stimme für Frauen zu sein. Sie möchte sich also habe ich auch im Laufe der Zeit das Gefühl, so ein bisschen als Regisseurin, Produzentin auch irgendwo etablieren. Mhm. So, und ich stecke jetzt mittendrin. Es gibt ja auch Verträge, die geschlossen wurden. Sie möchte natürlich ja auch nicht, dass der Film irgendwie gar nicht gemacht wird. Das heißt, ich habe das Gefühl, irgendwann mal entsteht so ein bisschen diese Dynamik. Okay, wir müssen diesen Film retten.
Ja.
Wir müssen diesen Mann stoppen, so gut wie es geht. Und ich muss die Kontrolle übernehmen, damit das Ganze nicht aus dem Ruder fährt.
Ja.
Dann sieht sie diese ganzen Szenen, die sie mit ihm machen muss und denkt sich, okay, irgendwie ist das alles nicht mit mir abgesprochen. Und alles wird komplett falsch eingeordnet oder anders eingeordnet. Mhm. Und die beiden verstehen sich gar nicht mehr. Weil was auch auf jeden Fall ersichtlich ist, die beiden haben nie ehrlich miteinander gesprochen. Mhm. Alles ist durch die Blume. Er versucht, sie irgendwie zu kontrollieren, damit sie das tut, was er sagt. Sie versucht, ihn irgendwie zu kontrollieren indem sie ihn auch ein bisschen huldigt und sagt, du bist der Regisseur, bla bla bla, damit sie das machen kann, was sie will.
Ja, es ist wirklich komisch, Leute. Also wenn man sich diese Unterhaltung durchliest, es ist weird as fuck.
Ja.
Da vermischen sich Privates mit Business, Kreatives, Logistisches und
Gesellschaftliches
Es ist voll der Brainfuck.
Ja. Und ich finde jetzt bei dem nächsten Punkt, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mir dachte, Junge...
Sicherheit am Arbeitsplatz. Angeblich habe Baldoni und Heath SchauspielerInnen engagiert, die keine ausgebildeten SchauspielerInnen sind, und sie in Szenen involviert, in denen Lively zum Teil nackt war oder Sex simuliert hat.
So. Es geht nämlich zum Beispiel um einen Frauenarzt, um diese Szene, wo sie beim Frauenarzt ist. Und da sagt Baldoni, dass es sehr wohl ein Schauspieler ist, der auch ein Abschluss in Schauspielerei hat an UCLA. Das Ding ist aber, und das sagt er auch, er hat diese Person als sein Freund vorgestellt. Das bedeutet, mag sein, dass er, so wie dir das in der Anklageschrift sagt, dass er ein Shakespearean-trained Actor ist, aber Blake wusste das nicht. Das heißt, wir haben schon wieder den Fall von Justin kann nicht kommunizieren, sagt nicht, was Sache ist, könnte sich auch gar nicht vorstellen, dass sie sich vielleicht unwohl fühlt. Blake hat natürlich jetzt auch nichts gesagt, könnte man natürlich auch vorwerfen, aber diese Situation ist weird. Wir wissen auch nicht genau, wann diese Autofahrt auch passiert ist, diese Szene, aber trotzdem, es ist weird.
Und dann wurden wohl Lively und ihr neugeborenes Baby Covid ausgesetzt. Baldoni wusste über die Infektion. Unter den Mitarbeitenden wurde das aber nicht kommuniziert. Sie hat es erst Tage später durch Nachforschen herausgefunden.
So, er sagt, dass vor Beginn der Dreharbeiten er ein Covid-10-Protokoll-Update rumgeschickt hat mit Anweisungen, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Es gab aber keine Maskenpflicht nach dem 12. Mai, weil es aber auch keine offizielle Maskenpflicht gab. Deswegen, man könnte sagen, er ist seinen Pflichten nachgekommen. Mhm. Deswegen, schwierige Sache jetzt.
Zwischenmenschlich wäre es korrekt gewesen, einmal durchzugeben, hier gibt es einen Covid-Fall.
Ob er das wusste, wissen wir ja nicht. Das hat er nicht gesagt, dass er es nicht wusste.
Oder ob es HR vielleicht nicht durchgegeben hat, als sich jemand krank gemeldet hat. Wer weiß. Und dann die letzte Sache. Lively bat ihn darum, dass er sich nicht an sie rächt.
Das steht da drin? Ja, ja, okay, dazu gibt es ja keine Info.
Ja, er sagt halt, dass er sich nicht an sie gerecht hat. Ach so. Das ist dann der nächste Teil.
Ach so,
ne?
Okay.
Wir haben jetzt alle Infos.
Und jetzt fragen wir uns, wie diese Situation weiter eskalieren konnte. Kapitel 2, die Filmpremiere.
Wow, ja.
Boah, wirklich die Filmpremiere. Deadpool vs. Wolverine hat einiges losgetreten.
Und das ist das Witzige, dass es Deadpool vs. Wolverine ist. Erzähl.
So, in der Anklageschrift beklagt Baldoni die hinter den Kulissen entstandenen Dynamik. Lively übernimmt mehr und mehr die kreative Rolle über den Film, geht ihm voll gegen den Strich.
Mhm.
Interessanterweise ist bis vor den Dreharbeiten alles in Ordnung. Textnachrichten belegen, dass sie beide miteinander gut klarkamen, sich auf die Zusammenarbeit freuen, eine gemeinsame Vision haben und eine wichtige Message haben, dies gilt nach außen zu tragen. Also alles super. Die Stimmung kippt aber, laut Baldoni, als Lively mehr und mehr Kontrolle übernimmt.
Ja.
So, wir haben jetzt die kreative Kontrolle über das Styling der Charaktere. Eskalation nach
ihres eigenen Charakters.
Ihres eigenen Charakters, genau. Die Eskalation beginnt, nachdem die ersten Fotos geleakt wurden und sich die Welt darüber lustig machte. Lively bittet darum, einige Änderungen an der Rooftop-Szene vorzunehmen. Diese Rooftop-Szene ist super wichtig.
Genau.
Die ihr Baldoni auch zugesteht. So, nach seinem Wissen ist es etwas, was sie geschrieben hat.
Ja.
Er erklärt ihr, dass er versuchen wird, einen Mix aus beiden Versionen zu schaffen. Also die Version, die sie geschrieben hat, die Version, die er geschrieben hat. Lively fühlt sich daraufhin aber nicht genug wertgeschätzt, weil sie denkt sich ja, Junge, du musst jetzt meine Version nehmen. Du musst.
Mhm.
Okay. Also das denkt die sich. So, und dann haben wir...
Das interpretierst du jetzt da rein.
Genau, richtig, genau. Sie fühlt sich ja nicht genug wertgeschätzt. Nach dem Motto, klar, ich interpretiere jetzt rein.
Aber sie sagt das ja nicht so ganz in den Screenshots,
die
wir lesen.
Ja, okay, das stimmt.
Genau.
Nach einem Meeting bei Lively zu Hause kam Reynolds und ein Mega-Celebrity-Friend wohl dazu und machten Lively und ihre Skriptänderung Komplimente. Baldoni fühlte sich unter Druck gesetzt, die Szene zu akzeptieren. Also das ist diese Situation in Blakes New Yorker Apartment.
Mhm.
Und jetzt kommt Taylor Swift ins Spiel, warum alle dachten, dass Taylor Swift damit zu tun hat. Dieser Mega-Celebrity-Friend, der mit dabei war bei dem Gespräch, soll angeblich Taylor Swift gewesen sein.
Genau.
Und der Verdacht bestätigt sich, finde ich, weil Blake von diesem Friend, von dieser Person, behauptet, dass sie diejenige ist, die ihre kreative Entscheidung bei Blake zuerst irgendwie absegnen lässt, umgekehrt auch.
Mhm.
Und wir wissen, dass die beiden sehr close sind.
Mhm.
Blake hat Taylor Swifts Musikvideo, also ein Musikvideo-Regie geführt.
Mhm.
Also die sind close. Deswegen glaube ich auch, dass Taylor Swift hier gemeint ist. Aber gut, wir wissen es halt nicht.
Mhm. Und genau, all das ist auch in Baldonis Anklageschrift, falls wir das gerade nicht gesagt haben. Daher wissen wir das.
Ach stimmt, genau.
Mhm.
In einem privaten Austausch erklärt sie, dass sie schlecht für sich einstehen kann und ihre engsten Freunde und Freundinnen sie darin ermutigen, mehr für sich einzustehen. Sie beschreibt diese Freunde als Drachen und sich selber als Khaleesi, wovon auch Baldoni profitieren kann. Darüber haben sie ja voll viel lustig gemacht, ne?
Mhm.
Aber gut, ich meine, dann sind es ja ihre
Genau, Drachen. Und viele haben ihr das so negativ ausgelegt. Dabei wollte sie einfach sagen, so, ich habe diese tollen Menschen um mich herum, die alles für mich tun werden und mich beschützen und wir können davon profitieren.
Genau, auch du kannst davon profitieren.
Genau.
So, jetzt haben wir ja diese Voice-Memo, die ja vor kurzem veröffentlicht wurde.
Mhm.
Die haben uns auch angehört.
Ja.
Und die Voice-Memo von Baldoni war auf diesen Austausch bezogen.
Genau.
Das haben wir jetzt im Nachhinein verstanden.
Ja. Und ich muss sagen, ich fand die am Ende nicht so schlimm wie gedacht. Weil auf Grundlage dessen wird ja jetzt sein Charakter diffamiert und Leute sagen, wie unangebracht und scheiße das ist und was für ein Creep das ist. Und das dachte ich am Anfang auch. Beim Hören dachte ich mir aber, mit all dem, was ich weiß über ihre Beziehung,
Aber trotzdem, er verhält sich nicht wie ein Regisseur.
Das haben wir so oder so etabliert.
Genau, deswegen.
Er ist super unprofessionell, ja. Er weiß nicht, was abgeht. Er lässt sich überrennen von dieser Schauspielerin. Und genau. Im Kontext dessen macht es halt Sinn. Es passt zu einem Muster.
Genau.
Ja.
So, bevor wir uns, wollen wir es dir eigentlich anhören?
Nee,
okay.
Nicht zusammen. Wir können die, bei TikTok gibt es genug.
Genau, jetzt hat ja Justin Baldoni eine Voice-Memo geleakt. Und jetzt verstehen wir aber auch, auf was diese Voice-Memo bezogen ist. Weil irgendwie, die ganze Timeline, das ist richtig confusing, diese Voice-Memo ist als Antwort nach diesem Meeting in diesem New Yorker Apartment, wo Mega Celebrity Friend und so dabei ist, wo er das Gefühl hatte, okay, er muss jetzt nochmal eine Nachricht hinterherwerfen.
Ja.
Also, Nummer eins, er entschuldigt sich. Und jetzt verstehen wir aber auch, auf was diese Voice-Memo bezogen ist. Weil irgendwie, die ganze Timeline, das ist richtig confusing, diese Voice-Memo ist als Antwort nach diesem Meeting in diesem New Yorker Apartment, wo Mega Celebrity Friend und so dabei ist, wo er das Gefühl hat, okay, er muss jetzt nochmal eine Nachricht hinterherwerfen.
Ja.
Also, Nummer eins, er entschuldigt sich. Er sagt so, I'm so sorry, Blake. Der ist wirklich richtig emotional.
Ja.
Und sagt, dass er ein schlechtes Gewissen hat und bedankt sich für ihr Vertrauen, ihre Emotionen mit ihm zu teilen. Er ist immer bereit, sich zu entschuldigen, gelobt Besserungen. Er bestätigt, dass sie tolle Freunde und Freundinnen hat und ihre Änderungen wirklich gut sind. Er freut sich, mehr Zeit mit ihr zu verbringen, um an ihrer gemeinsamen Chemie zu arbeiten. Und ihre Chemie entspringt ihrer gemeinsamen Arbeitsethos. Also sie sind beide so sehr arbeitswillige Menschen. Und ihrer gemeinsamen Vision. Er nennt sie eine kreative Partnerin. Er ist der Regisseur des Films. Er bestätigt Blake, du bist meine kreative Partnerin. Das versteht man nicht, dass er Dinge, so Keywords sagt, die, wenn man als Chef mit einem Arbeitnehmer redet, einen anderen Kontext hat, als wenn Freunde miteinander drüber reden. Das darf man nicht vergessen.
Aber sie sind halt Freunde.
Sie sind Freunde.
Das ist ja das Problem an der Sache.
Deswegen, es ist halt schwierig. Mhm. Und deswegen musst du doppelt und dreifach aufpassen, wie du als Chef mit deinen Mitarbeitern umgehst. Wir verstehen das ja selber mittlerweile immer mehr, ne?
Ja.
Genau, das heißt, er nennt sie eine kreative Partnerin, freut sich auf alles, was noch kommt. Ihm tut es so leid, was sie durchgemacht hat. Ihn macht es traurig, dass sie nie wertgeschätzt wurde und dass die Industrie so schlecht mit Frauen umght.
Ja.
Creepy Sätze, die man als creepy empfinden könnte, wäre I gotta work with Blake and I have her all of her. That's what I want. Also, ich möchte mit Blake Lively arbeiten und ich möchte alles von ihr haben. Das ist das, was ich will. I want all of her. Da könnte man sagen, ja, okay, hört sich ein bisschen weird an, aber er hat das nicht, ich würde nicht behaupten, dass er es weird gemeint hat. Er wollte ihr nur bestätigen, Blake, ich möchte dich haben, weil du so toll bist als Kollegin, ich schätze dich und ich möchte alles von dir haben. Okay, weird. Dann sagt er, you are the secret sauce, we are the secret sauce. Also du bist die geheime Soße, wir sind die geheime Soße. Ich denke mir so, Junge, from it. Wirklich überhaupt diese Schauspieler, die so richtig pathetisch miteinander reden, ich kann nicht
ja,
mehr.
Ja,
wirklich.
Das merkt man bei den beiden. Ja.
Sie mit ihrer Khaleesi, er mit seiner Soße.
Ja.
Dann sagt er, you probably have kids all over you and a baby on your boob. Weil diese Nachricht kommt übrigens um 2 Uhr morgens. Das heißt, er sagt so, du hast wahrscheinlich Kinder um dich herum und ein Baby an deiner Brust. Das können wir vielleicht auch creepy auslegen, aber er weiß ja, dass sie stillt. Und er wollte witzig sein. Würde ich so behaupten.
Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass wir sehen Screenshots, in denen sie ihn einlädt zum Stillen, glaube ich, die waren sehr offen miteinander und er hat sich wohl genug gefühlt, ihr solche Sachen zu sagen, weil bevor ich das alles gelesen habe und dann diese Voice-Memo geleakt wurde, war ich so, boah, was ein Creep. Und alle waren so, boah, was ein Creep.
Ja, vor allem, weil die Leute seine Stimme ja auch mit von Joe Goldberg von You verglichen haben.
So, und dann, als wir das alles gelesen haben und sich mein Bild dahingehend änderte, dass man mehr ihre Dynamik und Beziehung verstand, fand ich das in dem Kontext nicht mehr so schlimm, weil sie hat ja auch den Humor, den sie hat. Sie hat ja einen etwas derberen Humor und ist immer so sehr ehrlich und haut raus. Und ich weiß, dass er ja auch in diesem Family-Ding ist und auch sehr offen über Vatersein spricht, wie es ist, Kinder zu haben und so. Und daher fand ich das gar nicht so dramatisch. Also ich habe überlegt, wenn ein Kumpel von mir das jetzt sagen würde, mit dem ich irgendwie so Familiengeschichten teile, der mein Neugeborenes auch gehalten hat, dann würde ich jetzt auch nicht direkt das irgendwie komisch finden.
Aber es sei denn, du hattest diese Autofahrt mit ihm.
Das ist es.
Ich glaube wirklich, dass
diese
ist
Autofahrt, die hat alles geändert.
Die Autofahrt und die Sache mit dem toten Vater.
Ja, die Sache mit dem toten Vater. Die hat ja.
Weil scheinbar ist
die Sache
passiert.
Mit Covid kann ich mir auch vorstellen. Ja. Plötzlich fing die an, Sachen zu beobachten, die sie nicht okay fand.
Ja, und das müssen wir alles im Blick behalten. Was noch interessant ist und Baldonis Reaktion erklären würde, in der Anklageschrift wird ausgeführt, dass Blake ihm seinen Film gestohlen und die Filmpremiere an sich gerissen hätte, nur um ihn und seinen Lebensunterhalt und seinen Ruf zu zerstören. Das ist der, also es gibt einen Wortlaut im Lawsuit als Fußnote. Bei einem früheren Treffen mit Baldoni deutete Lively an, was kommen würde. Und dann sagt sie, also Zitat, ich fürchte, du hast zu viel Macht. Und bezog sich dabei auf Baldonis Doppelrolle als Produzent und Regisseur. Diese Äußerung hatte einen frühen Einfluss auf Baldoni, also das steht im Lawsuit jetzt genauso drin, der sich gezwungen sah, ihr zu versichern, dass die Beziehung auf Zusammenarbeit beruhen würde. Und er ging weit darüber hinaus, um dies zu erreichen. Dies war keine Aufforderung, ihn und seine Produktionspartner ins Abseits zu stellen. Und da ist sein blinder Fleck. Er kommt mit dieser Doppelrolle nicht klar. Er holt sich aber auch keine Hilfe, um diese Doppelrolle irgendwie zu bewerkstelligen. Und es hilft auch nicht, dass er seine eigene Produktionsfirma, also Leute von seiner eigenen Produktionsfirma holt. Es hätte eine dritte neutrale Partei geben müssen. Sei es als Intimacy Coordinator, sei es ein Mediator, sei es andere Leute, die beide Leute irgendwie gut finden, vertrauen. Es wurde wirklich von hinten, von vorne alles verkackt.
Ja, ja, ja.
So. Boah, krass. Und dann führt er auch laut Anklageschrift aus, dass Lively dann irgendwann mal anfing, täglich Änderungen am Skript durchzuführen. Was echt nicht in Ordnung ist. Weil sie ist nicht die Screenwriterin.
Aber er nennt sie kreative Partnerin.
Und das ist wiederum, ja, er hat es sich irgendwie
er
selbst
einzuschauen. Er gibt dir das Go. Ja. Loszulegen. Ich schätze deine Ideen. Ich find's scheiße, wie Hollywood mit dir umgegangen ist. Hier hast du den Safe Space, ne? Du kannst dich hier austoben. Siehst du, okay, let's go. Deswegen kann ich eh jetzt nicht
schuld.
So, ja, aber es nimmt dann eine wirklich, ja, absurde Dynamik an, die ihn ja wirklich komplett daraus kickt. Aber wenn man bedenkt, dass sie dann anscheinend auch Angst vor dem hatte, ihr merkt, es ist viel komplizierter, als euch TikTok-CreatorInnen da draußen suggerieren.
Richtig.
Es ist sehr viel komplizierter.
Und ich finde, dieser Podcast ist immer ein Beweis dafür, dass nichts schwarz-weiß ist.
Nee. Außer bei PDD.
Achso, das ja. Klar, natürlich. Im Mai gehen ja dann die Dreharbeiten los, bis diese wegen des Streiks in Hollywood im Juni gestoppt werden. Das heißt, wir haben einen sehr kurzen Zeitraum, wo ein bisschen was gedreht wurde und wo ein bisschen was passiert ist.
Aber wo es ja anfängt schon zu brodeln.
Genau. Das heißt, diese ganzen Sachen, diese Autofahrt, diese komischen Situationen mit dem Styling und so, scheinen vor dem Stopp Streik. Passiert zu sein, vor dem Streik. Das heißt, wir haben eine Pause.
Ja.
Und mit Beendigung des Streiks meldet sich Blake mit einer Liste an Anforderungen zurück, damit sie zurück zu den Dreharbeiten erscheint. So, jetzt haben wir vielleicht gemerkt, okay, es ist eine Dynamik entstanden. Blake macht sich Gedanken. Sie redet mit ihren ganzen Drachen.
Genau.
Ne, wir haben eine Drachenversammlung.
Ja.
Khaleesi, girls, I need help. Baldoni nichts ahnt, denkt sich, ja, okay, gut, ne, jetzt muss es weitergehen. Ja, kriegt jetzt diese Anforderungen und denkt sich,
shit,
was habe ich getan?
Ja.
Okay. Und dann findet ja dieses All-Hands-Meeting statt, das ja protokolliert wurde, wie Maria schon erzählt hat, und von allen Beteiligten abgesegnet wurde. Was ich nicht ganz in Ordnung fand, war, einige Creatorinnen da draußen haben gesagt, ja, er hat ja diesem Meeting, also hat das ja unterschrieben. Das heißt, alles, was vorher passiert ist, ist genauso passiert, wie Blake das sagt. Und hat ja zugegeben, sie sexuell belästigt zu haben. Nun müssen wir aber verstehen, er ist Regisseur des Films. Seine Produktionsfirma steht dahinter. Geld steckt dahinter. Sony ist mit dabei, Kamerateam ist mit dabei, alle Leute, die bezahlt wurden, sind mit dabei. Dann kommt Blake zurück und sagt, ich werde nicht mehr arbeiten, wenn du das nicht unterschreibst. bis zu dem Zeitpunkt sind schon ein halbes Jahr Dreharbeiten, Produktion, alles mögliche ins Land gegangen und davor ja auch schon. Mhm. Das heißt, Geld ist geflossen und er denkt sich, okay, wenn ich jetzt nicht zustimme, ist das ganze Projekt vorbei.
Ja. Ja.
Das heißt, er stimmt zu. Das ist so aus Sicht von Baldoni das, was ich denke, was passiert ist. Mhm. Laut Justin unterschrieb er dieses Dokument am 19. Januar 2024, deswegen das halbe Jahr. Also im Mai, im Juni stoppten die Dreharbeiten. Januar, Ende Januar ging es wieder los. Genau, und er sagte auch selber, dass ich so unter Druck gefühlt hatte, das zu unterschreiben, damit es halt weitergeht. Und genau, hier entstand dann dieser große Bruch, ja. Weil da wurde ja zum ersten Mal wirklich offiziell
konfrontiert.
Ja. Ne? Ohne dass es auch scheinbar ein neutraleres Gespräch gab, wo sie vielleicht ihre Unbehagen äußert, er ihre seine Unbehagen
Feedback-Gespräche.
Deswegen sind Mitarbeitergespräche, regelmäßige Gespräche super wichtig. Dann wurden nun ein paar Monate gedreht. Wir waren sehr überrascht, wie schnell sowas dann geht, weil dann im
März... Ja gut, die haben ja davor gedreht und danach gedreht.
Genau, also scheinbar gehen Dreharbeiten so 3 bis 4 Monate irgendwie. Wobei, ist eigentlich normal. Eigentlich, glaube ich, okay. So, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen wurden, ging das Editing im März 2024 los. Und hier forderte, und das sieht man in den Nachrichten, Lavely ihr Recht ein, oder was ist ihr Recht, forderte ein, beim Schnitt dabei zu sein. Das heißt, sie hat da aktiv in die Rolle des Regisseurs eingegriffen und wollte den Film schneiden.
Ja gut, aber was macht Baldoni, okay, kannst du machen, viel Spaß.
There you go. Nicht sofort, nicht sofort. Baldonis Anklageschrift zeichnet folgendes Bild. Es gibt kein Statement von Lively diesbezüglich. So, Zugang zum Schneiderraum wurde erzwungen, um den der Regisseur aus seinem eigenen Prozess verdrängt. Anfertigung einer eigenen Schnittversion, deswegen haben wir ja Blake's Version und Justin's Version, welche gegen die ursprüngliche Regievision durchgesetzt wurde. Das heißt, Blake's Version wurde durchgesetzt. Das haben wir jetzt bestätigt. Sony soll unter Druck gesetzt worden, Lively's Version des Films zu akzeptieren, indem sie drohte, den Film nicht zu bewerben. Baldoni wurde laut seinen eigenen Angaben systematisch aus dem Marketing entfernt, kein Credit im Poster. Deswegen, wir haben halt die beiden Versionen, Blake und Justin haben beide ihre eigenen Filmposter kreiert. Bei Blakes Version ist Justin nicht dabei.
Das ist es, du siehst halt bei Blakes Version halt ihren Gesicht mit dem ganzen Blumen und dann steht groß ihr Name, oben links, ein Quote und dann unten ganz klein sind dann alle aufgeführt. Ja, und bei Justins Version siehst du halt Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenner, It Ends With Us. Ja.
Genau, aber merkst du der Vibe? Blakes Version, Blumen.
Ja.
Sie, stark, guckt in die Ferne oder guckt irgendwo hin, hoffnungsvoll. Justins Version, man merkt, wenn man weiß, worum es in dem Film geht, scheint es eine Situation zu sein, wo Ryle Lily in irgendeiner Art und Weise unter Druck setzt, sie sich unwohl fühlt und er küsst sie so hier. Deswegen, der Vibe ist ja auch komplett anders. Ja. So, dann gibt es halt Textnachrichten zwischen den Editoren und Baldoni und die zeigen, dass das Editing-Team nervös ist, weil Blake sich immer einmischen will. Und die überhaupt nicht glücklich über die Situation sind, sie fühlen sich überrumpelt und kriegen Angst. Verständlicherweise, die wissen ja gar nicht, was abgeht. Am 9. August geht der Film in die Kinos und ursprünglich hätte es aber der 9. Februar sein müssen. Das heißt, wir verstehen, es gibt einen Riesengap, Geld spielt eine Rolle. Ne, und die Leute, die wollen den Film halt jetzt rausbringen. Dann gibt's einen kleinen Einwand von mir, der jetzt so ein bisschen in die Pressetour mit reinspielt. Aktuell kursiert ein Clip von Blake Lively, wie sie bei einem Panel, Book Bonanza heißt der Panel, darüber spricht, dass sie heimlich eine grobe Schnittfassung, also der Film war nicht fertig geschnitten, geklaut hat, mitgenommen hat, illegalerweise scheinbar, und jetzt den Leuten, die da sitzen, diesen Film zeigen. Und ich will mir das gerne angucken.
Okay.
Brandon hasn't seen it, so we're gonna sit through it.
But
and
listen.
Just know, it's literally, this is not a bit. It's literally not done. So like, to be honest, like, what really happened is we were like, we're gonna show the movie, and the studio was like, no, you're gonna show 20 minutes. So we're like, no, we're gonna show the movie. And they're like, it's not done. And I was like, they don't fucking care. It's true. They're like, if everything's not perfect and it's not done, and what if we're going to change things? I was like, these are the people who authored the success of the book. Like, you guys are what matter. And like, you guys seeing the movie is like so important to us. So
it is an early cut. And we're so excited. And, you know, like busing 2,000 people to a movie theater sounds like a chaotic nightmare. So I just need you all to be excited and patient. This is a huge honor. this early, they so really we want option. It to go well.
I literally
well.
Brought the movie with me on the airplane. Like I have like a folder with like a disc, like a hard drive.
I love it. Yes.
No, yeah. And the other thing is I have the cutest jeans ever that I'm wearing tomorrow night. Also not sponsored. But they're really, really cute. And they've got flowers on them and they're cut out. And then Colleen saw my jeans and then she was inspired because she loves me. And she got these cute flower jeans. And I was like, oh my gosh, we're going to be jean influencers. So.
Okay, offensichtlich hat sie sich unprofessionell verhalten und sie gibt es zu.
Merkst
sie klaut du? Einfach einen groben Schnitt und zeigt ihn dann allen Leuten. Ich checke, dass sie sagt, interessiert die Leute nicht. Ich würde genau sowas machen, zieht die Leute doch nicht. Das ist doch voll geil. Aber ohne, dass es abgesprochen ist, das
zu machen.
Du würdest
niemals machen. Du würdest niemals sowas veröffentlichen, einfach so ohne Absprache.
Nein, 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 das oder so nicht. Aber also, die Idee finde ich cool von ihr, das so zu machen. Aber ohne Absprache ist wild. Ist ein wirklich wilder und sehr mutiger Move. Und deswegen... Wir haben ein Machtvakuum, das füllt sie gerade und deswegen fühlt die sich so wohl, sich so zu verhalten.
Aber ich finde das nicht mutig. Ich finde das richtig, richtig blöd.
Ja, ein mutiger fair. Move kann durchaus ein blöder Move sein,
genau.
Aber sie war mutig,
so mutig
genug, das zu machen. Sie hat sich wohl genug darin gefühlt, sowas zu machen. Mhm. Und das spricht eigentlich für die Arbeitsbedingungen und dafür, dass es da keinen festen Rahmen gibt, innerhalb dessen sich diese Menschen irgendwie verhalten können.
Und man merkt auch, Colleen Hoover, die ist ja auch mit zittriger Stimme, die
ja.
Sie ja da.
Ich hatte auch Angst.
Ich weiß noch nicht mal, ob die das wusste, was
ja,
passiert.
Ja.
Und wenn sie auch noch hört, das Studio sagte, nein, zeigt nur 20 Minuten. Wo ich mir auch denke, ich weiß, dass unsere Zuschauer, ihr wollt auch immer Uncut Versions haben.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das ist auch okay so. Aber das ist ein Film, woran zig Menschen gearbeitet haben. Und ich finde, ein vernünftiges Editing ändert so viel. Und man möchte ja auch das Beste rausgehauen haben. Man möchte nicht einfach, es ist ja auch kein Dokumentarfilm.
Ja.
Deswegen verstehe ich gar nicht, warum wir mal eine Uncut Version haben oder eine Rough Cut Version haben, wenn der Film doch gar nicht so ist, wie der sein soll am Ende. Also
ja.
Das fand ich so, da ich glaube, dass das der Move war von Blake,
ja.
Justin dazu zu zwingen, seine Version, ihre Version zu zeigen.
Oh.
Weil das ist ja das, was die Leute ja kennen.
Mm.
Deswegen, ne, dann würde sie sagen, ja Justin, ich habe das doch schon gezeigt. Die Leute fanden das toll, dann mach das doch direkt. Ich hab das doch schon geschnitten. Setz dich hin, du brauchst gar nichts machen.
Mm.
Geh in den Urlaub. Mm-hmm. Fahr mit deiner Frau in Urlaub. Schaut euch in die Augen.
Oh,
ich finde das nicht richtig. Egal.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wisst ihr, so egal, was Justin jetzt gemacht hat, egal wie unprofessionell er sich verhalten hat, es war ihren, den anderen Leuten, den Editern, den Schauspielern, den Komparsen, allen Leuten, die an dem Film mitgemacht haben, es war ungerecht denen gegenüber.
Ja, ja. Sie hat sich nicht korrekt verhalten,
genau.
Den anderen gegenüber.
Jetzt haben wir die große Eskalation, die meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, oder ich glaube doch, das, der hat dazu
ja,
geführt,
ja,
das
ja.
Wissen wir, dass Justin Baldoni diese PR-Agentur, Tag Agency, in Auftrag genommen hat,
mhm.
Die ja, also die Melissa Nathan hat diese Tag Agency gegründet, die hat vorher bei dieser anderen Agentur gearbeitet, die wiederum beim Fall von Amber Heard und Johnny Depp
mhm.
Diese Schmierkampagne
genau.
Gegen Amber Heard losgetreten
mhm,
hat, ne? So, dann haben wir das ja aufs Schärfste kritisiert. Wir dachten uns, hey, warum macht er das?
Ja.
Warum engagiert er die? Der macht doch alles schlimmer. Wir haben wirklich Blacks Seite eingenommen. Genau, aber ich lese jetzt mal vor, was passiert sein soll. Deadpool vs. Wolverine Premiere. 20. Juli 2024 fand diese Premiere statt. Ist ein Film von Ryan Reynolds und
Hugh Jackman.
Mhm. Genau, sorry Hugh. Und ging ja auch die Spekulation im Netz rum, dass Blake versucht, einen Barbenheimer-Moment zu rekreieren. Denn wir sehen Blake, die wirklich in diesem richtig geilen Bodysuit drin ist, so Lady, die ist ja Lady Deadpool,
mhm.
Und und möchte das richtig promoten und genau, und das sieht halt einfach so aus wie mhm. Barbenheimer. Ne? Das war ja die Zeit, wo der Barbie-Film und der Oppenheimer-Film zur gleichen Zeit Premiere gefeiert hat.
Mhm.
Und wo man gemerkt hat, auf einmal gibt es einen Social-Media-Trend, wo Leute diese beiden Filme miteinander verbinden. Das heißt, sie wollte scheinbar Deadpool vs. Wolverine mit dem Film mit Ends With Us irgendwie verbinden. Das
ja.
Unterstellt man ihr. So, Laut Baldonis Anklageschrift sprach Reynolds während der Premiere direkt mit einer Führungsperson von WME, ist Baldonis Management. Und angeblich soll Ryan dieser Person gegenüber, dieser Führungsperson gegenüber, Justin Baldoni als Sexual Predator bezeichnet haben und verlangt haben, Baldoni feuern zu lassen.
Und deswegen denke ich, dass dieser Moment im Auto fatal war.
Ja. Und laut WME sei dieses nicht passiert. Diese Person sei auch nie bei der Premiere da gewesen. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht.
Ja.
Weiß ich nicht. Das führte wohl dazu, dass Baldoni die ehemalige PR-Expertin von Johnny Depp aussuchte, um diese anbahnende Krise abzuwenden, beziehungsweise Black Lives Karriere dann anscheinend zu zerstören.
Ja.
Genau, und dann ja, haben wir ja diese Szene von dem Deadpool-Film, wo er als Nicepool, es gibt ja Deadpool und Nicepool, ist eigentlich egal, also er als Nicepool, sich über jemanden lustig macht. Was hat er nochmal gesagt? Warte, ich muss jetzt hier nochmal gucken. Oh, das Video ist nicht mehr verfügbar.
Oh. Interessant. Wir sehen auf alle Fälle Ryan Reynolds mit langen Haaren und so ein paar Ohrringen. Und wir sagen, aber ich bin Feminist und sowas würde ich nicht machen. Und ja, und viele sagen, okay, das ist ein direkter Schuss gegen Justin Baldoni. Und das Video ist nicht mehr verfügbar. Es war am Freitag noch verfügbar.
Das ist interessant.
Ja.
Weil das war ein Dick gegen Justin Baldoni in seinem Männer-Podcast.
Ja.
Mhm. Oho.
Interessant.
Oho, das sind aktuelle Entwicklungen. Ich bin auch gespannt, ob der dann aus dem Film rausgeschnitten wird, die Szene, oder ob sie überhaupt gibt in dem Film, oder ob das nicht ein Credits-Ding ist.
Stimmt, wenn ihr den Film geguckt habt, gab es da die Szene mit Nicepool, oder genau, war das nur ein Social-Media-Stunt, den die gemacht
genau,
haben?
Genau, richtig. Weil dieser Clip kursierte halt wirklich in HD oder 4K-Qualität, also es wurde offensichtlich von den Filmstudios wirklich veröffentlicht und genau der sollte kursieren.
Ja.
Crazy.
Hm.
So, dann gab es den Eklat bei der Premiere It Ends With Us. Die kam nach der Premiere von Deadpool vs. Wolverine. Baldoni wirft Lively vor, ihn bei der Premiere seines Films gedemütigt zu haben. Ja, hat sie eigentlich auch. Also die Fotos von der Premiere, wo man Justin kaum auf dem pinken Teppich sieht, Blake komplett im Mittelpunkt ist und dann, ich muss wirklich sagen, ich wäre so traurig. Er ist Regisseur und er wird in den Keller verbannt, wirklich. Man sieht die Wasserflaschen, die gelagert links und rechts, alle in Outfits, Kleidern. Die Eltern von ihm sind da, alle voll stolz und es ist einfach nur traurig.
Ja.
Boah, ey.
Ja.
Sofern wirklich nichts Schlimmeres passiert ist. Ne? Also wie gesagt, ich bin immer bereit, Justin Baldoni wieder... Mm-hmm. Also wenn irgendwas rauskommt, irgendwelche Beweise, dass er sich echt schlimm irgendwie verhalten hat, bin ich die Erste, die sagt, okay, hast verdient.
Ja.
So wurde die Aufnahme seiner Pressefotos auf dem roten Teppich abrupt gestoppt, als Lively eintraf. Sicherheitskräfte begleiteten ihn und seine Familie daraufhin in einen Kellerraum, der als improvisierter Warteraum diente. Den Film durfte er nicht mit den anderen Gästen in der Hauptlocation schauen. Der durfte den Film nicht gucken, als Regisseur und Hauptdarsteller. Zieht euch das mal rein.
Ja. Ja, ich find's, ihr merkt, ne, also die Sache ist kompliziert und das Mitleid shiftet auch bei uns zu Baldoni. Weil er, ja, aber gleichermaßen, er hat weirde Dinge gemacht.
Hat
so
er
ist
auch.
Es nicht.
Hat er auch.
Das wollen wir jetzt hier nicht vergessen.
Genau.
Er hat komische Sachen gemacht und es kann durchaus rechtfertigt sein, dass man ihn in den Keller verbannt hat, wenn sich die Cast unwohl mit ihm gefühlt hat.
Das ist es nämlich auch.
Ja.
Lively verbot ihm auch Zutritt zur offiziellen Feier und Baldoni musste kurzfristig selbst eine separate Party für sich und sein Team organisieren. Wir sehen auch Screenshots von Nachrichten, wo Teile des Teams auch gesagt haben, ja, ich habe gar keinen Bock zu kommen, irgendwohin, viel Spaß euch. Ne? Oder ich komme zu deiner Premiere, was auch immer. Nach der Premiere soll Justin dazu gezwungen worden sein, ein Statement zu verfassen, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigt. Also gezwungen von Livelys Seite.
Mhm.
Seine PR-Agentur WME habe ihm dazu geraten, sich dem zu fügen, da man Reynolds und Lively ernst nehmen müsse. Dem wollte sich aber Justin nicht fügen.
Ja.
Und deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, WME hat ja gesagt, das Gespräch zwischen dem Executive von WME und Reynolds sei nie passiert. Wenn die ihm geraten haben, ey, du musst Angst vor den beiden haben, kann ich mir vorstellen, ja, das Gespräch ist passiert, aber die haben alle Angst, das zuzugeben.
Genau das.
So. Jetzt fragen wir uns, welche Vorkehrungen trifft Baldoni, um die Katastrophe nun abzuwenden?
Jetzt beginnt der Kampf um die Wahrheit. Und das ist dann der Teil in Lively's Anklageschrift, der uns zeigt, was Baldoni gemacht hat, um sie zu begraben. Laut ihrer Anklageschrift erfahren wir dann auch ganz nochmal, beziehungsweise nochmal offiziell, dass Sony ja diesen Marketingplan kreiert hatte, bei dem es darum ging, bei der Vermarktung des Filmes den Fokus auf die Stärke und Resilienz von Lily statt der häuslichen Gewalt zu lenken. Sie begann natürlich dann auch, ihre eigene Haircare-Linie zu bewerben, Cocktail-Label etc. Ja, wirkte unsensibel. War unsensibel, nicht es wirkte, es war unsensibel. Keine Ahnung, aber wie das da reinspielt, das wird dann nicht näher erläutert. Damit beginnt dann auch online der Wettkampf darum, wer besser mit diesem Film umgeht. Was die Leute, und das betont diese Anklageschrift halt aber nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Lively und der restliche Cast unter Vertrag standen, sich daran zu halten und Baldoni einfach gemacht hat. So wird das präsentiert. Er hat einfach gemacht. In E-Mails bestätigt er seine Strategie. Er geht sogar mit seinen Vorkehrungen so weit, sein Hirn bei der Dr. Amen Show untersuchen zu lassen und über seine Neurodivergenz zu sprechen, um das Bild zu vermitteln, dass er einfach ein seltsamer Typ sei, der impulsiv spricht. Er schreibt in dieser Mail auch, dass genau so ein Stunt das Leben seiner Freundin Miranda gerettet habe. Baldoni tut das jetzt nicht alles nur, um seinen eigenen Ruf zu sichern, sondern auch, um den von Lively und ihrer Familie zu vernichten, so diese Anklageschrift. Sein PR-Team engagierte dann die ehemalige PR-Beraterin von Johnny Depp, Melissa Nathan, von dieser Agency Group, die nun anfängt, negative Artikel gezielt zu platzieren. Zunächst, und das lesen wir, das ist die Strategie. Zunächst wurden Inhalte in kleine, wenig regulierte Medien eingespeist und später in größere Plattformen wie Page Six, TMZ, BuzzFeed und Newsweek weitergeleitet, um den Eindruck eines authentischen negativen Trends gegen Lively zu erwecken. Auf Plattformen wie Reddit, TikTok und Instagram wurden gezielt negative Kommentare mittels Social Media Bots und Fake Accounts gegen sie verbreitet. Alte Interviews von Lively wurden herausgesucht und auch Artikel wurden strategisch platziert, um sie als Mean Girl und Kontrollfreak darzustellen. Parallel dazu wurde Baldoni als Opfer von Lively präsentiert, das eigentliche Problem sei. Sie stellten sicher, dass keine kritischen Berichte über ihn und diese HR-Beschwerden veröffentlicht wurden. Steve Sarowitz, über den wir ganz am Anfang geredet haben, der Co-Gründer von Wayfair Studios, pumpte 100 Millionen Dollar in das Projekt, das Leben von Lively und ihrer Familie zu zerstören. Und angeblich drohte er ihnen persönlich auf der Premiere in New York, das zu tun. Am 2. August machte dann ein Dokument von The Agency die Runde, dass die Strategie verkündete, dass wenn Lively ihre Beschwerden gegen Baldoni öffentlich macht, sie die Geschichte pflanzen würden, dass Lively einen schlechten Ruf in Hollywood habe und dass sie den Feminismus instrumentalisiert habe. Und man könnte auch erzählen, dass sie dafür verantwortlich sei, dass Produktionsmitarbeitende ihre Jobs verloren haben. Das sind jetzt E-Mail-Verläufe, die wir in dieser Anklageschrift lesen. Jennifer Abel, die für The Agency arbeitet, erklärt in einer Mail, dass sie eine Freundin hat, die für People Magazine, Fox News, In Touch, US Weekly arbeitet, über die Situation im Bilde ist und alles für die Agency tun wird, weil sie Blake hasst. Nathan schrieb dann auch, dass sie reckless thoughts habe, dass sie eine Geschichte pflanzen möchte, dass Blake eine anstrengende Kollegin sei. In diesem E-Mail-Verlauf betonten die Agency auch, wie dankbar sie für dieses Pressechaos sind, weil Leute so verwirrt seien, dass sie gar nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen. Sie schreiben, dass sie Blake Lively begraben und zerstören wollen und ihnen kein Mittel zu extrem ist. Sie seien bereit, Lügen zu verbreiten. Interessanterweise schreibt Melissa Nathan aber auch über Baldoni, über ihren Klienten, dass er creepy und sus sei und dass er glücklich sein kann, sie und sein Team zu haben. Die Mehrheit, so schreibt sie, die Mehrheit der sozialen Netzwerke ist so pro-just und ich stimme nicht einmal der Hälfte von ihnen zu, lol. Und dann schreibt sie auch, das Flüstern im Ohr, die sexuellen Konnotationen, Jesus fucking Christ und andere Mitglieder fühlen sich unwohl, wenn sie es sehen. Ich meine, da ist einfach so viel. Sie feiert sich auch dafür ab, wie sie es geschafft hat, diejenigen Personen zum Schweigen zu bringen, die gegen ihn Beschwerde eingereicht hatten. Sie bestätigt selbst, dass sie mit dieser Kampagne zwei Ziele verfolgt, das Muster der Belästigung und Fehlverhaltens von Baldoni und Heath zu verschleiern und sich an Lively dafür zu rächen, dass sie sich dagegen aussprach, indem man ihren, den Ruf ihres Mannes und ihres Unternehmens so stark schädigt, dass schwerer emotionaler Schaden entsteht. Jupp, es ist krass, sich das durchzulesen.
Ja.
Ironischerweise erklärt Melissa, wie traurig das Ganze eigentlich sei, weil es zeigt, wie sehr Menschen Frauen hassen wollen. Interessant ist auch, dass diese PR-Agentur den Post einer Frau diskutiert, die Baldoni im Kontext seiner Arbeit für My Last Days kennengelernt hat. Darüber hattest du ja kurz gesprochen, da geht es halt um Menschen, die halt sterben werden. Diese Frau war eng mit einer Person befreundet, die unheilbar krank ist. Und sie erklärte, dass ihre Freundin Baldoni total seltsam fand, er würde therapeutische Sprache als Waffe nutzen, sich als nachdenklich und unterstützend präsentieren, während sein Handeln Gegenteiliges deutlich macht. Er sei kein Verbündeter von Frauen, es sei alles an der Fassade und er sei hochmanipulativ. Darüber hinaus gab es nie einen Erlös aus den Einnahmen des Filmes. Die habe er sich selbst eingesteckt und ist dann abgedampft. Also wenn man sich das, ich war danach so wütend, als ich das gelesen habe. Ich war so, boah, krass, eigentlich hat Lively das Ganze retten wollen. Da ist dieser gefährliche Typ, der Scheiße macht, der Leute irgendwie in Gefahr bringt und sie rettet das Ding.
Mhm.
Dann seine Gegenseite zu lesen ist dann so, vielleicht, ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Das ist meistens so, die Wahrheit liegt dazwischen.
Und ich musste so lachen, weil Maria hat ja mehr Blacks Seite sich angeschaut, ich mehr Baldoni, wo ich dann mal kurz gesagt habe, so ja, ist ja irgendwie so schlimm, finde ich das alles nicht. Und dann meinte sie so, nein, wir hassen Baldoni, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, ja, eigentlich schon. Und dann, dann habe ich ihr das alles präsentiert und die dann nur so jedes Mal so, verstehe, oh, okay. Und ja, es ist halt, ja, aber es ist halt blöd. Wir haben ja die jeweiligen Seiten eingenommen, die jeweiligen Perspektiven eingenommen.
Ja.
Und richtig krass. Und jetzt haben wir Baldonis Version.
Wenn noch da ist, kommentiert das in die Kommentare.
Genau, richtig. Während Lively in ihrer Anklageschrift den Versuch Baldonis ausführt, sie zerstören zu wollen, zeigt Baldoni aber auch SMS-Nachrichten und E-Mails, die suggerieren, dass Livelys Klage mit Absicht Screenshots von Nachrichten editiert habe, um Baldoni in sein Team schlechter darzustellen. Und das sehen wir auch. Ganz ehrlich, ich blicke nicht komplett durch.
Ja.
Es gibt so Nachrichten, die irgendwie Side by Side so gezeigt wurden, wo gewisse Nachrichten nochmal eingeblendet wurden, wie es wirklich war, wo ich nicht immer verstanden habe, okay, welchen Kontext bieten die jetzt? Es wird sogar teilweise über ein Smiley diskutiert.
Ja.
Ich verstehe es aber im Nachhinein.
Ja.
Aber ich verstehe nicht alle Zusammenhänge, deswegen, was die genauen Gespräche angeht, vor allem das ganze Thema rund um die PR-Manager, was die gemacht haben, da möchte ich den Gerichtstermin abwarten, weil dann will ich erfahren, okay, was sind die wirklichen Screenshots, was geht da ab? Weil auch in Zeiten von KI und so, man weiß ja nie.
Ja.
So, eine ganze Reihe an Screenshots zur Unterhaltung wurden ja gezeigt zwischen ihm und Tag, der PR-Agentur, und die zeichnen halt folgendes Bild. Sie diskutieren über Anti-Lively-Artikel und erklären, dass sie damit nichts zu tun haben. Screenshots wurden eventuell gefälscht und Teile des Gesprächs sollen mit Absicht von Livelys Team aus dem Kontext gerissen wurden. Und da gibt es ein Smiley bei einem Gespräch, der aus der Anklageschrift von Lively rauseditiert wurde. Wow, you really outdid yourself with this one. Das ist ein Gespräch zwischen Jen Abel und Melissa Nathan. Und dieser Smiley soll, das ist quasi ein umgekehrtes Lachsmiley, soll eigentlich den Sarkasmus suggerieren. Das ist also quasi nicht ein Schuldeingeständnis, sondern yo, dieser Artikel, alle denken, du warst das, du hast dich echt damit selbst übertroffen.
Weil genau in Livelys Anklageschrift sehen wir genau diesen Satz ohne Smiley und dort wird er als Schuldbekenntnis gewertet. Ich muss dir aber sagen, der Smiley überzeugt mich jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich.
Mich schon.
Okay, interessant.
Weil wir müssen bedenken, in Zeiten von Social Media, WhatsApp und so, ich will gar nicht wissen, deswegen, das habe ich das als Beispiel auch genannt, wie unsere Chat-Nachrichten manchmal ausgelegt werden.
Ja, okay.
Ne? So, ich bin ja so böse, kann man ja, gut, ja mal sagen.
Ja, und dann schreibt sie halt, that's why you hurt me, right? I'm the best.
Genau, ich finde, das hört man doch. So redet doch keiner. Deswegen hast du mich auch angestellt, ich bin die Beste. So redet doch keiner.
Es kann sein, aber ich weiß es nicht.
Genau, das ist halt super schwer.
Interpretationssache.
Genau, es ist super schwer zu sagen. Aber trotzdem, der Smiley muss halt mit rein.
Ja,
auch
das
bei
geht nicht, das zu löschen. Ja.
Richtig. Mhm. Wenn man den Chatverläufen Glauben schenkt, scheint Tag eher engagiert worden zu sein, um Schadensbegrenzungen anzuführen. Weil man sieht Nachrichten, wo ganz klar gesagt wird, wir beobachten die Situation.
Ja.
Und die schicken sich die Artikel hin und her. Das wurde gepostet, das wurde gepostet. Also es wird nie gesagt, ich habe das gepflanzt oder was auch immer, sondern guck mal, das wurde gesagt, oh, voll krass, dass Blake jetzt so voll
das mit dem Pflanzen
wird.
Steht halt bei mir.
Wie, das steht bei dir?
Dass Storys gepflanzt werden.
Ja, aber nee, die Chatnachrichten belegen das aber nicht.
Ja, ja,
die
okay.
reden darüber, die Artikel. Die sagen nicht, ich habe das gepflanzt, sondern die sagen nicht, guck mal, das habe ich reingemacht, sondern hier, das wurde, das zum Beispiel...
Ja gut, aber du darfst nicht vergessen, das sind Ausschnitte auch. Genauso wie bei mir es Ausschnitte sind, aber in meinen Ausschnitten steht drin, wir pflanzen die und die Geschichte mit Hilfe von der und der Journalistin.
Aber es gibt doch keine Chatnachrichten, die das beweisen, was du sagst.
In meiner Anklageschrift schon. Das, was ich vorgelesen habe, das waren Dinge, die man gelesen hat. Ja, ja, ja.
Okay, das hast du nicht verstanden.
Okay, gut. Falls ihr es auch nicht verstanden habt, das, was ich vorgelesen habe, da sah man auch Chatverläufe dazu.
Also es ist wirklich krass.
Genau. Aber bei dir wird dann wieder ein anderes Bild halt gezeichnet.
Genau, das schreiben die. Wir haben nichts damit zu tun.
Genau. Das passiert organisch und so.
Das passiert organisch und so. Genau, es gab übrigens auch Beef innerhalb diesen ganzen Agenturen. Darüber... Und halten es nicht, weil, oh mein Gott, es gab Kündigung, es gab Streitereien. Also das werden wir alles bei den Gerichtsterminen dann berücksichtigen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass diese ganzen Menschen, die ganzen PR-Menschen, alles noch viel schlimmer gemacht haben zwischen Blake und Baldoni. Weil wir haben ja ein bisschen Erfahrung jetzt mit PR-Agenturen, das ist schon interessant. So, Baldonis PR-Agentur behauptet, dass Blake es nicht ausgehalten habe, das steht genauso drin, als Bösegewicht, in der Anklageschrift steht das drin, als Bösegewicht. Warte mal. In der Anklageschrift steht als Wortlaut, dass Blake es nicht ausgehalten habe, als Bösewicht dargestellt zu werden und sie ihm deswegen sexuelle Belästigung unterstellt hat. Und das ist schon krass.
Ja.
Weil das glaube ich,
schon ein wilder Vorwurf. Ja.
Genau. Und das würde auch nicht zu Blake passen. Also ich bezweifle, dass Blake ein Mensch ist, die Dinge an sich reißt, nur um ihre eigene Karriere zu unterstützen. Ich glaube wirklich, dass sie dachte, sie tut etwas Gutes und sie tut das Richtige.
Ja.
Weil sie hat sich schon immer eingesetzt. Sie hat sich schon immer irgendwie für Kinderrechte eingesetzt. Sie ist sehr so,
engagiert?
Engagiert, genau. Um die organische Entwicklung des Shitstorms gegen Lively zu zeigen, mit der Baldonis Agentur nichts zu tun hatte, wird in der Anklageschrift erklärt, dass diese selbst verschuldet war. Weil Blake hat doch selber Werbung für ihre Haircare-Linie gemacht und für ihre Alkoholmarke, statt Opfern häuslichen Gewalt eine Plattform zu geben und über den Film zu sprechen, also worum es wirklich geht. Sie hat ja immer über Blumen gesprochen, über dies, das, was auch immer. Und wir brauchen hier auch nicht drüber diskutieren. Die Marketingstrategie war eine absolute Katastrophe.
Ja.
Und im Gegensatz dazu hat Baldoni auf seinen Socials sich darauf konzentriert, Inhalte zugunsten Opfer häuslicher Gewalt zu posten. Wie zum Beispiel die Kollaboration No More, wo die Liebesbriefe an Überlebende verfasst haben, die wirklich sehr einfühlsam sind.
Da sagt er aber Lively Seite, das macht er alles bewusst, um das Narrativ zu kreieren. Ich bin besser als ihr. Guck mal, was das für Leute sind. Ich bin der Gute in der Geschichte und das sind die Mobber.
Ja, glaube ich aber auch. Also, weil vieles, was Justin macht, kann man ihm wirklich als performativ auslegen.
Ja.
Ich empfinde ihn nicht als authentisch. Trotzdem kann man ihn nicht dafür so verurteilen. Man kann ihm die Dinge nur unterstellen. Also, das ist halt rein rechtlich gesehen halt nicht fair.
Je nachdem,
was passiert ist aber.
Ja.
Es gibt ja auch Interviews, in denen er sensibel das Thema häusliche Gewalt sprach. Postete dieses alternative Filmposter. Also, was wir wissen, während Baldoni gefeiert wird, wird Blake in der Luft zerrissen. Die Kommentare sind wirklich schlimm. Also, egal was Blake Lively auch für Beweise anführt, sie ist immer die Verliererin. Wirklich.
Das ist es
nämlich. Sie hat so viele Fans. Wenn wir uns alle Nachrichten anschauen, können wir nicht ausschließen, dass Geschichten gegen Blake strategisch platziert wurden. Allerdings wissen wir auch, wie Dinge organisch sich entwickeln. Wir wissen, dass Journalisten aktiv in Twitter-Accounts von Leuten nachschauen und gucken, haben die irgendwelche rassistischen Tweets verfasst. Wir wissen auch, dass TikToker generell in die Vergangenheit gucken und Dinge gerne auspacken.
Ja, und auch ausschlachten, weil es Klicks gibt. Das ist gerade der Zeitgeist, da gehen wir raus. Ja.
Eben, deswegen, das ist nicht etwas, was neu ist oder so. Deswegen weiß ich, und ich finde, man kann ganz schwer virale Momente fake kreieren. Die entstehen organisch einfach. Aber okay.
Ja, und viele der TikTok-CreatorInnen sagen auch, ich wurde nicht bezahlt. Das ist halt auch das Ding. Ich habe die Videos gemacht, weil ich der Überzeugung war, dass es so ist.
Konsequenzen für Baldoni gab es halt wirklich genug. Mhm. Zweifel werden geweckt um sein Verlobungs- und Hochzeitsvideo.
Ja, weil jetzt fällt man an, bei ihm zu kramen.
Genau, richtig. Mhm. Also da gab es dann halt dieses super cringige Verlobungsvideo, wo im Prinzip er nur im Mittelpunkt stand. Er hat einen ganzen Actionfilm gedreht, um seine Freundin zu fragen, ob sie ihn heiraten will. Ja, mhm. Er sagt nicht eine nette Sache über sie, sondern preist nur sich an. Ja. Auch dieses Hochzeitsvideo, wo man die Rede sieht, die Baldoni vorträgt, ist auch ein bisschen weird, weil der startet das Ehegelübde genauso wie die Voice-Memo. Er fängt mit einer Entschuldigung an. Und er sagt, es tut mir leid für all meine Schuld, meine Nachteile, meine Unsicherheiten, mein Ego und alles, was ich getan habe, das sich verletzt hat. Was hast du denn alles getan?
Ja. Oh Gott. Mhm.
Und genau, und dann haben wir ja auch die Konsequenz, dass Justin Baldonis Co-Moderatorin von seinem Podcast Man Enough ja auch abgehauen ist.
Ja.
Das ist halt, es gab halt wirklich viele Konsequenzen. Der wird halt echt schlecht jetzt dargestellt.
Ja.
So, und dann haben wir Ryan Reynolds. Was hat Ryan Reynolds damit zu tun? So, jetzt im Nachhinein kommt ja raus, unter anderem auch, weil Justin Baldoni ja diese Webseite jetzt hochgeladen hat, wo er den Lawsuit einmal hochgeladen hat und wirklich alle Beweise, die es gibt, einfach auch hochgeladen hat. Ja. Chatnachrichten, Videos, Bilder, alles Mögliche, die beweisen, dass alle, also Blake Lively, Ryan Reynolds, wirklich eine Conspiracy eingegangen sind, um ihn zu zerstören.
Oh, okay.
So. Und Ryan Reynolds hat auch wirklich seinen Fett abbekommen. Laut der Anklageschrift von Baldoni soll Ryan versucht haben, ihm die Rechte für den Film abzukaufen, damit Justin Baldoni als Regisseur entfernt wird. Und dann haben wir ja über dieses Interview berichtet, wo Ryan Reynolds den Schauspieler Brandon Sklenner so zu fake so zur Rede stellt. Mhm. Der spielt so den eifersüchtigen Ehemann.
Genau.
Und und diese Szene wurde oder dieses Interview wurde von Ryans Firma Maximum Efforts organisiert.
Ja.
Und die soll wohl gegen Zustimmung von Sony veröffentlicht wurden. Das bedeutet, wir sehen, dass aktiv in die Marketingstrategie eingegriffen wurde.
Auch von Sony.
Von Ryan Reynolds.
Achso, genau, aber Sony wird ja überrannt, ne?
Sony wird überrannt, genau, richtig. Das bedeutet, wir können doch nicht komplett diese Marketingstrategie Sony zuschreiben, weil jetzt wissen wir nicht, okay, von wem war denn jetzt die Idee? Also wir haben einen Brief, also wo Sony sagt, dass man sich weniger auf die Struggles von Lily konzentrieren soll und mehr auf den positiven Aspekt. Das wissen wir schon. Aber wurde die ganze Sache mit der Alkoholmarke wirklich von Sony so forciert?
Oh.
Und der Haircare-Linie von Blake?
Oder waren sie opportunistisch, ne?
Genau. Oder da, ich weiß es halt nicht. Weil wir sehen, also wirklich, Ryan Reynolds greift krass ein. So, und dann als Konsequenz für Baldoni war ja auch, dass bei seinem Podcast Man Enough seine Co-Moderatorin, was ja eigentlich ein super wichtiger Faktor ist, eine Frau in einem Podcast über toxische Männlichkeit zu haben, super wichtig, und auch wirklich ihre Seite zu haben, Liz Plank, die ist halt weggegangen. Liz Plank ist aus dem Podcast ausgestiegen und hat sich von Justin Baldoni distanziert. Und dann haben Leute gegraben. Liz Plank und Ryan Reynolds haben 2022 zusammengearbeitet. Und sie hat sich bei ihm bedankt für die Möglichkeit, so sich vorzustellen, ne, so mit dabei zu sein. Mhm. Das heißt, man sieht, dass die beiden auch vorher eine Freundschaft hatten. Und man sieht auch Bilder von letztem Jahr, wo Brandon Sklenner eingeladen wurde zu so Events von Ryan Reynolds und Blake Lively. Das heißt, beide haben wirklich viele Kontakte und scheinen diese auch ausgenutzt zu haben. Keine Ahnung.
Oh.
Keine Ahnung. Also jetzt gerade ist wirklich Ryan Reynolds da, der halt alle unter Druck gesetzt hat im Namen seiner Frau.
Boah, mir brennt die Schädeldecke. Oh mein Gott. Ja, und dann haben wir noch die Abschlussdiskussion und zwar...
Was ist los? Wer hat Schuld? Was geht ab?
Genau, und du hattest ChatGPT gefragt. Wir haben hier beide Dokumente einmal auch da hochgejagt, wir haben natürlich auch reingelesen.
Genau, wir haben alles, also wir haben wirklich alles gelesen, plus noch ihn gebeten, um einfach nur sicher zu gehen, dass wir alles gesehen haben.
Und seine Antwort ist geil. Wenn man Baldonis Perspektive betrachtet, er sieht sich als Regisseur, der seine Vision verteidigen wollte, aber von Lively und Sony übergangen wurde. Seine Version des Filmes wurde abgelehnt und er glaubt, dass Lively und ihr Umfeld aktiv gegen ihn gearbeitet haben. Wenn man Livelys Perspektive betrachtet, sie sieht sich als Frau, die gegen fragwürdiges Verhalten am Set kämpfte und sicherstellte, dass der Film sensibel mit den Themen des Buches umgeht. Sie gewann letztlich den Kampf um den finalen Schnitt und wurde von Sony unterstützt. Letztendlich scheinen beide Parteien Fehler gemacht zu haben und der Konflikt wurde durch Ego, Machtkämpfe und persönliche Anschuldigungen noch verstärkt. Baldoni hat möglicherweise kreativen Missbrauch begangen, während Lavey ihre Macht in der Produktion nutzte, um ihn aus dem Projekt zu drängen. Wer das Problem war, hängt davon ab, welche Seite man als glaubwürdiger empfindet. Und das ist so eine wirklich eine perfekte Zusammenfassung dessen.
Danke, ChatGPT.
Danke. Und ich finde, auf Grundlage dessen und mit Berücksichtigung all dieser Punkte können wir erst diskutieren.
Ja.
Und nicht mal da können wir wirklich final sagen, was passiert ist. Deswegen ist es gefährlich, Blake Lively als Mean Girl darzustellen, die ihre Macht missbraucht mit Ryan Reynolds an ihrer Seite. Und gleichermaßen ist es gefährlich, Baldoni jetzt als diesen Predator darzustellen, der, keine Ahnung, die Frauen dort in irgendeiner Form missbraucht hat oder
genau,
so.
Genau, also es ist halt echt karrierevernichtend. Nochmal ja. Schlimmer für Baldoni als für Blake.
Ja, ja, weil den Stempel, den, ja.
Genau, richtig, den wirst du halt nicht los.
Ja.
Und Leute, ihr wisst, wir sind die Ersten, die auf der Seite des Opfers sind und wirklich unterstützen. Aber wir finden es auch wichtig, sich beide Seiten, in diesem Fall vor allem beide Seiten anzugucken.
Weil es echt kompliziert ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber what the fuck?
Mhm. Und ich bleib dabei, Justin Baldoni war nicht eine richtige Wahl für den Film. Er hatte absolut nicht die Autorität, ein Regisseur und Hauptdarsteller zu sein. Mhm. Ich würde noch nicht mal sagen, dass er die Autorität hat, überhaupt Regisseur zu sein.
Mhm.
Und ich finde, man merkt, dass Blake keinen Bock mehr hat zu Schauspielern und mehr Bock hat, wirklich Regie zu führen. Ja. Sie will gar nicht mehr vor der Kamera
stehen. Sie will auch schreiben, merkt man.
Sie will schreiben, sie will Regie führen. Sie will auch selber diese Sexszenen nicht mehr machen. Sie ist Mutter von 4 Kindern, die hat keinen Bock mehr, sich nackt zu zeigen, verstehe ich. Voll. Und es wäre ein viel, viel besserer Film gewesen, wenn es komplett andere Leute übernommen hätten.
Ja, ja, ja,
ja.
Die Sache halt mit Baldoni und den eigenen Aussagen über Sex ohne Einverständnis, das ist halt so eine Sache, die mich wurmt, die ich auch gar nicht einschätzen kann.
Gar nicht.
Wenn er das, also wenn sie sagt, dass er das gesagt hat, glaube ich ihr das, weil es würde zu dem Image passen, das er repräsentiert. Mhm. Jemand, der Fehler eingesteht, jemand, der ehrlich ist und transparent.
Super, super schwer zu sagen.
Es ist sehr, sehr kompliziert.
Und leider werden wir eine Zeit lang auf den Entschluss warten, weil scheinbar wurde der Gerichtstermin, wenn es stimmt, auf Mai 2026 geschoben.
Ja, ja. Ja.
Das wird ein langes Jahr und wir haben alle keinen Bock mehr.
Ja.
Also ich würde halt jetzt sagen, wir haben wirklich einen Rundumschlag gemacht.
Ja.
Alles zusammengefasst. Es macht auch keinen Sinn, jetzt jede Woche Updates zu posten.
Deswegen
wird auch erstmal nichts kommen. Wir wollen abwarten, was gesagt wird.
Mhm.
Vielleicht nach einer Zeit sammeln wir wieder und machen so eine Vorbereitung auf den Gerichtstermin.
Mhm.
Weil die Sache ist nicht klar. Weil wir haben jetzt auch den New York Times Artikel. Wir haben jetzt die Aussagen, dass Blake mit New York Times zusammengearbeitet habe, um Justin Baldoni irgendwie zu schaden. Weil er hat ja jetzt auch die New York Times angeklagt.
Macht aber Sinn, dass jetzt wird ihr vorgehalten, die haben das seit Oktober geplant. Ja, natürlich haben die seit Oktober geplant.
Ja.
Also du brauchst Monate, um so einen Artikel vorzuplanen, dass sie die Artikel lesen, bla bla bla.
Genau, aber darum geht es ja bei dem bei der Anschuldigung von Baldoni an die New York Times, dass sie mit Blake Lively zusammengearbeitet haben, um ihn zu zerstören.
Gemeinsame Sache.
Und wenn das stimmt, dann haben die halt Schuld. Dann, das ist halt
illegal, glaube
ich. Aber
gut, aber es ist ihre journalistische, es fällt auch in ihrer Verantwortung, über sowas zu sprechen. Ich meine, du hast ja gemerkt, wie ich reagiert habe, als ich diese Lawsuit gelesen habe. Ich war geschockt. Und weil es halt auch mit Amber Heard gemacht wurde und auch mit vielen anderen Menschen da draußen, also Frauen, passiert, finde ich das durchaus legitim, dass sie diese Perspektive angenommen haben und die Receipts geliefert
haben.
Genau,
richtig. Ich bin auch sehr...
Sie haben den Fehler gemacht, wahrscheinlich nicht mit ihm zu reden und auf seine Antwort zu warten, ne?
Deswegen, ich bin sehr gespannt, wenn wir endlich die Zeit haben, uns um die Sache mit Amber Heard zu kümmern und das mal zu untersuchen, weil... Das sehe ich anders als in dieser Situation. Ich finde nicht, dass man das jetzt hier vergleichen kann, weil es die gleiche PR-Agentur ist.
Ja.
Ja. Was sagt ihr nach all dem, was wir gesagt haben? Auf welcher Seite seid ihr? seid ihr genauso unentschlossen wie wir?
Ja.
Wie seht ihr die Sache? Habt ihr den Film geguckt? Was sagt ihr zu all dem?
Ja.
Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram.
Mhm.
Das war eine lange...
Eine lange Episode. Die haben wir geschafft.
Genau, denkt dran, wir haben noch unsere Kooperation mit HelloFresh. Das kommt jetzt total komisch, aber wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr Bock auf HelloFresh habt, nutzt unseren Code
ja.
Hello, okay, ciao, 120 für 120 Euro Rabatt auf die nächsten 8 Bestellungen. Und genau, wir freuen uns auf den nächsten Deep Dive.
Ja.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Okay, ciao.